Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Unser Podcast mit mir, Daniel Becker, und meinem Kollegen und Co-Host Benjamin Strucker. Hallo Benny.
Hallo Daniel und ein Hallo natürlich wie immer an alle Hörerinnen und Hörer.
Ja, Benny, wir gehen direkt in Medias Res. Nachher ganz kurzes Feedback noch zur letzten Folge. Vorab würden wir aber doch gerne wissen, alle, was du uns heute für ein Thema mitgebracht hast.
Ja, genau, Daniel. Wir gehen heute zum ersten Mal tatsächlich in der Geschichte von Schattenseiten in Folge 81 zum Schwimmen. Also im Wasser waren wir ja schon mal, aber Schwimmen wirklich als Sportart hatten wir bislang noch nie. Und das haben wir zu verdanken in dem Fall Jessica, die das Thema und eine ganze Palette weitere Schwimmthemen uns mal vorgeschlagen hatte. Ist auch schon eine Weile her und jetzt bin ich sehr froh, dass wir das erste Mal da mit einem Schwimmthema um die Ecke kommen können. Und es ist eines, ja, der aktuellsten Themen, die wir bisher behandelt haben, muss man sagen, denn mit dem Skandal sind wir erst in den vergangenen Jahren, ist der wirklich groß geworden, erst Ende der 2010er Jahre. Es geht um den chinesischen Schwimmstar Sun Yang und die ja viel berüchtigte Hammer-Affäre. Da wird vielleicht der ein oder andere, der sich mit Schwimmen beschäftigt, der wird da direkt was im Kopf haben. Einige andere wahrscheinlich nicht. Es ist ein sehr, sehr spannender Fall, muss ich sagen. Und es ist ja auch ein Fall, wo man sagen kann, also der Athlet Sun Yang, der ist jetzt aktuell, wo wir heute am 30. März 2024 aufnehmen, aktuell immer noch gesperrt. Und so aktuell sind wir wirklich sehr, sehr selten gewesen. Und das finde ich auch mal zur Abwechslung ganz gut. Und zusätzlich haben wir heute auch noch ein sehr interessantes Experteninterview mit Frau Dr. Eva Bundhoff. Die ist Vorstandsmitglied und Leiterin des Ressorts Dopingkontrollsystem der NADA, also der Nationalen Anti-Doping-Agentur hier in Deutschland. Und mit der sprechen wir in erster Linie über Trainingskontrollen oder wie man vielleicht im Volksmund etwas öfter hört, unangekündigten Dopingkontrollen. Denn das ist eben so ein Fall, den wir bei Sun Yang hatten. Und da geht es eben ganz allgemein darum. Und da erfährt man, wie ich finde, auch sehr viele spannende und interessante Fakten. Das Interview gibt es dann hinten raus. Und davor dann gleich geht es erstmal Richtung Hammer-Affäre. Ich finde übrigens, das ist ein sehr griffiger Begriff.
Ja, nicht umsonst im Titel. Genau, das genau. Interview, du hast es ja schon gesagt, hast du dieses Mal ans Ende gepackt. In dem Fall, weil es auch einfach sehr gut dazu passt. Wir hatten ja auch mal Feedback bekommen, tatsächlich zur letzten Folge sehr viel Positives. Das hat mich sehr gefreut, auch und vor allem in Bezug auf das Interview, das wir da hatten mit Alexander Mennecke, als wir ein bisschen über die Fans und auch über die Ultras auf dem Balkan gesprochen haben. Im Zuge unserer Folge letztes Mal. Und da hieß es aber auch einmal, dass es ein bisschen stört, wenn das Interview mittendrin ist. Also es gab zumindest einen Hörer, der das mal angemerkt hat. Und ich meine, in der Vergangenheit hatten wir das auch schon mal so ein Feedback bekommen. Könnt ihr gerne noch mal auch ein bisschen detaillierter darauf eingehen, dass wir vielleicht ein gesamteres Bild mal dazu kriegen. Grundsätzlich verstehe ich die Anmerkung schon. Also hinten raus ein Interview zu haben, nimmt einen nicht so raus aus dem Redefluss. Manchmal finde ich trotzdem, dass es, je nachdem, wie es inhaltlich eben geführt wurde, auch mal mitten in die Folge reinpasst. Ich würde jetzt, wenn jetzt nicht alle von euch sagen, irgendwie bitte immer nur am Ende ein Interview, dann würde ich schon immer schauen, dass man es so macht, wie man selber glaubt, dass es inhaltlich am besten passt. Aber lasst uns da gerne mal eure Meinung zukommen. Das gilt grundsätzlich, also schattenseiten.podcast@gmail.com. Kennt ihr ja die E-Mail-Adresse oder per Instagram könnt ihr uns schreiben. Das sagen wir sonst immer am Ende der Folge, haben wir jetzt am Anfang mal gesagt. Und dann haben wir das auch abgehakt und können uns jetzt der neuen Folge und der neuen Sportart bei Schattenseiten widmen. Benny, dann leg mal los.
Genau, einen Punkt möchte ich gerne noch, weil wir es gerade überhaupt nicht genannt haben und am Anfang kann man es zumindest mal kurz ansprechen. Es gibt auch heute noch mal ein skandalöses Quiz. Das gibt es dann ganz hinten raus als Rausschmeißer. Stimmt. Das nur noch mal kurz als Ergänzung dazu. Und ich fange jetzt an und ich fange ganz klassisch und biografisch an. Denn wir müssen uns natürlich erstmal angucken, wer ist überhaupt Sun Yang? Wo kommt der her? Was ist das für ein Typ? Und was hat er so geleistet, dass die Hammer-Affäre so groß werden konnte, wie sie wurde? Und deswegen beginne ich mit dem Satz, Sun Yang wurde am 1. Dezember 1991 in Hangzhou, China, geboren. Ich möchte dazu direkt noch sagen, ich wollte es eigentlich am Anfang schon sagen, jetzt fällt es mir ein. Ich habe mir größte Mühe gegeben, herauszufinden, wie Sachen auszusprechen sind, die ich vielleicht sonst im Alltag nicht so oft benutze, wie zum Beispiel Hangzhou. Ich hoffe, dass ich da mehr oder weniger gut durchkomme. Wer es besser weiß, kann uns gerne auch nochmal schreiben. Dann könnte es allerdings passieren, dass ich die ganze Folge über falsch sage. Ich hoffe, das wird nicht der Fall sein. Aber wie gesagt, also, Sun Yang wurde am 1. Dezember 1991 in Hangzhou, China, geboren. Hangzhou ist eine 10 Millionen Einwohner-Metropole im Osten Chinas und liegt direkt am Ostchinesischen Meer. Wenn man so mal auf die Karte guckt, ich sag mal, zur groben Orientierung, die Stadt liegt rund 1200 Kilometer südlich von Peking entfernt. Dort wuchs Sun Yang als Einzelkind auf und von Beginn an war eigentlich klar, dass es für ihn beste Voraussetzungen für eine sportliche Karriere geben dürfte. Denn schon seine Eltern waren sportlich durchaus erfolgreich, jetzt nicht so, wie er es später werden sollte, aber auf durchaus erhöhtem Niveau in China. Sun Yangs Vater, Sun Quanhong, spielte Basketball und seine Mutter, Yang Ming, spielte Volleyball. Da gibt sich übrigens auch der Name Sun Yang, quasi die Kombination aus den Namen der Eltern. Und ja, auch die beiden Sportarten, Basketball, Volleyball, sind auch schon ein Indiz dafür, dass Sun Yang wirklich auch sehr groß werden sollte. Der ist nämlich fast 2 Meter, ich glaube 1,96, ich habe es mir tatsächlich gar nicht notiert, sehe ich gerade, aber ich meine, es wäre 1,96, also wirklich ein sehr, sehr großer Athlet aus Asien, der dann später Schwimmer werden sollte. Denn, wie gesagt, ihn zog es nicht zu einer Ballsportart wie seine Eltern, sondern eben ins Schwimmbecken. Da begann er im Alter von 7 Jahren mit dem Schwimmen und wurde wirklich schnell immer besser. Sein weiterer Weg führte ihn dann auf die Chen Jinglun Sports School in Hangzhou, eine Sportschule, die bekannt dafür ist, absolute Top-Athleten hervorzubringen. Über dem Eingang der Schule steht beispielsweise der Schriftzug, der, ich sag, sinngemäß ins Deutsche übersetzt bedeutet: heute Sportschüler, morgen Olympiastar. Also wirklich schon das Größtmögliche, was man sich vorstellen kann, steht da oben drauf. Und das verwundert nicht, denn in China werden seit Jahrzehnten Jungen und Mädchen schon wirklich im Kindesalter in entsprechenden Sportschulen trainiert, mit dem Ziel eben des größtmöglichen sportlichen Erfolgs, sprich natürlich in den meisten Fällen dem Olympiasieg, zumindest als Ziel. Diese Sportschulen, das jetzt nur kurz am Rande, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, das würde auch völlig den Rahmen sprengen und wirklich einen Einblick haben wir ja auch nicht, aber diese Sportschulen haben vor allem international auch nicht den besten Ruf. In den vergangenen 15 Jahren gab es mehrfach Berichte über wirklich teils grausame Trainingsmethoden, nahezu militärische Drills, strenge Diäten, auch bei Kindern, die kaum älter als 6 oder 7 Jahre sein sollen. Also wie gesagt, das ist jetzt, sage ich mal, aus der Sicht, die wir jetzt hier so bei uns in Deutschland oder in Westeuropa haben, sicherlich einige Sachen, die da wohl vorgefallen sind, die dann schwer nachvollziehbar sind, so drücke ich es mal aus. Sportlich erfolgreich war das System aber zweifellos, denn die Schulen werden als Goldmedaillenfabriken bezeichnet. Seit China in den 1980ern an den Olympischen Spielen teilnimmt, war das Land immer eine der Top-Nationen im Medaillenspiegel, belegte bei den Heimspielen in Peking 2008 sogar Platz 1. Aber wie gesagt, das wollte ich nur mal kurz anreißen. Wir gehen jetzt wieder zurück zu Sun Yang. Der ging, wie gesagt, auf eine solche Sportschule, wo sein Potenzial als Schwimmer relativ früh von einem Lehrer entdeckt wurde. Und Sun Yang war schon früh sehr groß für sein Alter und Wasser schien wirklich sein Element zu sein. Er wurde immer besser und entwickelte sich zu einem hoffnungslosen Schwimmtalent für China in der Disziplin Freistil. Dazu, beziehungsweise zu den einzelnen Schwimmstilen, gleich noch etwas mehr. Vorerst bleiben wir kurz bei ihm. Sein internationales Debüt machte er wirklich gleich auf einer Riesenbühne und das noch im sehr jungen Alter, nämlich bei den Schwimmweltmeisterschaften 2007 in Melbourne. Da trat Sun Yang im Alter von gerade mal 15 Jahren für China an. Das Schwimmturnier sollte damals ziemlich große Aufmerksamkeit erfahren. Das lag aber nicht an Sun Yang, das lag an einem gewissen Superstar namens Michael Phelps, der damals wirklich sage und schreibe 7 Goldmedaillen gewinnen konnte, 4 Weltrekorde in Einzeldisziplinen schwamm und noch einen 5. mit der US-Staffel. Also eine unfassbare Dominanz bei den Weltmeisterschaften 2007 von Phelps und wirklich bis auf ein paar australische Ausnahmen, muss man eigentlich sagen, waren die Weltmeisterschaften damals eigentlich US-Festspiele. Dass ein gewisser Sun Yang ebenfalls bei 2 Disziplinen ins Becken sprang, dürfte eigentlich kaum jemand wahrgenommen haben. Er schwamm die 400 Meter und die 800 Meter Freistil, wurde 32. und 23. Also verpasste beide Male das Finale auch deutlich. In den kommenden Monaten ging es dann aber trotzdem immer weiter bergauf für ihn. Für ganz nach vorne reichte es zwar noch nicht, aber er wurde schneller und auch die Ergebnisse wurden besser. 2008 qualifizierte sich der damals 16-jährige Sun Yang für die Olympischen Spiele im heimischen Peking. Dort gab es einen, ich nenne es mal, Achtungserfolg, denn über die 1500 Meter Freistil schaffte er es bis ins Finale. Dort erreichte er zwar nur den 8. und letzten Platz, sind ja immer 8 Starter, wenn alles normal läuft, beim Schwimmen im Becken, Und er blieb 25 Sekunden hinter Olympiasieger Usama Melouli aus Tunesien. Aber es war dennoch ein weiterer Beweis von Sun Yangs Talent. Und ja, er hatte sich eben stetig und stetig verbessert. Von Monat zu Monat, muss man eigentlich sagen, oder von Jahr zu Jahr. Dennoch stand er natürlich noch im Schatten der großen Stars erneut, auch bei diesem Turnier in Peking, allen voran Michael Phelps, der 2008 einen Rekord brach, der zuvor mehrfach eigentlich als Rekord für die Ewigkeit bezeichnet wurde. Denn Phelps holte 8 Goldmedaillen bei den Spielen 2008 und löste damit seinen Landsmann Mark Spitz ab, der 1972 in München 7-mal Gold gewann, was wirklich eigentlich damals ein Rekord war, wo alle gedacht haben, das wird nie wieder jemand brechen. Und dann kam eben Michael Phelps 36 Jahre später und holte tatsächlich 8 Goldmedaillen. Ob das jetzt ein Rekord für die Ewigkeit ist, mag ich mir mit meinem Schwimmwissen würde ich mich jetzt nicht trauen, das zu sagen, aber es klingt schon wie etwas, wo man sagen muss, boah, wie soll das nochmal eingestellt werden? Wer soll das nochmal schaffen? Aber wer weiß. So, zurück zu Sun Yang. Der sollte nämlich schon bald nach den Spielen in Peking immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit schwimmen und nicht nur der chinesischen Öffentlichkeit. Denn er holte 2009 mit 17 Jahren seine erste Medaille beim internationalen Event, gewann Bronze über die 1500 Meter Freistil. Bei den Asienspielen 2010 wurde er dann endgültig zum nationalen Aushängeschild, gewann Gold bei den Asienspielen über die 1500 Meter und mit der chinesischen Staffel über die 4x200 Meter Freistil. Dazu kamen noch Silbermedaillen über 200 Meter und 400 Meter Freistil. Und besonders beeindruckend die 1500 Meter, die so eine Art Paradestrecke für ihn werden sollten in den folgenden Jahren. Die schwamm er bei den Asienspielen mit 14 Minuten, 35 Sekunden und 43 Hundertstel. Und das war nicht nur ein neuer asiatischer Rekord, sondern auch die bis dato zweitschnellste Zeit überhaupt über diese Distanz. Also er war wirklich damals, ohne dass er bislang bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen irgendwie ganz groß auftrumpfen konnte, ist er bei diesen Asienspielen eine absolute Fabelzeit geschwommen. Und die war nur knapp eine Sekunde langsamer als der damalige Weltrekord des Australiers Grant Hackett, der diesen 2001 aufgestellt hatte. Und mit einer solchen Zeit gehörte Sun Yang natürlich auch 2011 zu den Top-Favoriten bei den Weltmeisterschaften in Shanghai. Dort wurde er dann wirklich zu einem der Stars im Schwimmbecken. Sein großer Durchbruch, könnte man schon fast sagen. Er gewann zunächst Silber über die 400 Meter Freistil, doch schon kurz darauf folgte erstmals WM-Gold über die 800 Meter Freistil. Mit der chinesischen Staffel gewann Sun Yang dann noch Bronze über 4x200 Meter, bevor er über seine Paradestrecke, die 1500 Meter Freistil, sein Meisterstück anfertigen sollte. Es war der letzte Wettbewerbstag damals der damaligen WM und Sun Yang sorgte dafür, dass sich wirklich jeder Schwimmfan an ihn erinnern würde. Denn in einem denkwürdigen Rennen, in dem er die Konkurrenz völlig zerlegte und mit 10 Sekunden Vorsprung vor Platz 2 gewann, brach er den 10 Jahre alten Weltrekord von Grant Hackett mit einer Zeit von 14:34:16, war also knapp 4 Zehntel schneller als der alte Weltrekord und stellte einen neuen auf. Aber das war tatsächlich erst der Anfang seiner Weltkarriere, denn der ganz, ganz große Durchbruch, der folgte ein Jahr später in London. Doch bevor wir darauf näher eingehen und uns dann auch dem ersten Dopingskandal nähern, der ist zwar deutlich kleiner als die Hammer-Affäre, aber ja, Sun Yang war schon einmal positiv getestet worden, bevor es dann eben mit der Hammer-Affäre ganz groß um die Welt ging. Noch ein paar Worte zu den einzelnen Schwimmdisziplinen. Denn viele werden es wissen, aber ich vermute mal nicht alle, daher zumindest mal ein kurzer Abriss, was es da überhaupt so gibt. Ich habe ja bislang in erster Linie vom Freistil-Schwimmen gesprochen, weil Sun Yang eben in dieser Disziplin aktiv war oder aktiv ist. Es gibt aber bei Olympia noch ein paar mehr. Und da sind wir bei neben Freistil noch Rücken, Schmetterling oder auch Delfin, wird ja auch manchmal so betont. Weiß ich nicht warum, aber ist halt so. Und Brustschwimmen. So, das soll jetzt keine Geschichtsstunde werden und auch nicht ausarten, aber Schwimmen an sich ist erst im 19. Jahrhundert ein Wettkampfsport geworden. Genauer gesagt wurden 1837 die ersten Wettbewerbe von der National Swimming Society of Great Britain in Großbritannien organisiert. Da möchte ich übrigens mal nebenbei anmerken, also Großbritannien ist so oft ganz vorne mit da, oder?
In dieser Sekunde habe ich gedacht, schon wieder England. Das ist nicht zu fassen, ne? Oder Großbritannien.
Es ist wirklich faszinierend, muss man wirklich sagen. Das ist schon sehr, sehr, sehr oft begegnet. Ja, also wie gesagt, 1837 waren es die ersten Wettbewerbe in Großbritannien. Und los ging es damals zunächst nur im Brustschwimmen. Das ist also, wenn man so will, aus Wettkampfsicht die traditionsreichste Schwimmtechnik. In den folgenden Jahren kam dann Rücken, Schmetterling und das Kraulen im Schwimmsport als Freistil bezeichnet dazu. Außerdem kamen immer mehr verschiedene Distanzen, später dann auch Staffeln dazu. Schon bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit, 1896 in Athen, gehörte Schwimmen zu den Disziplinen, aber noch in deutlich kleinerem Ausmaß, als wir es heute kennen. Das ist ja auch bei vielen Sportarten und Disziplinen so. Damals waren ja eh nur Männer am Start, 1896, und die traten an in 100 Meter Freistil, was es heute noch gibt, sowie weiteren Distanzen, die es heute nicht mehr gibt, nämlich 500 Meter Freistil sowie 1200 Meter Freistil. Dazu eine Besonderheit, die es ebenfalls nur 1896 gab, das Matrosenschwimmen. Das habe ich vorher noch nie gehört. Sagt ihr dir was? Das was?
Nee.
Das Matrosenschwimmen gab es damals und an dem durften nur Mitglieder der griechischen Marine teilnehmen. Und man sagte so ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken? Ja, schon fast mit spitzer Zunge, weil die Zeiten, also die Distanzen waren ähnlich wie beim normalen Schwimmen quasi und die sind genauso geschwommen im Endeffekt. Und die Zeiten waren im Vergleich zu den richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Schwimmern so katastrophal, dass man, glaube ich, dass es so ein bisschen klang wie, naja, man wollte irgendwie eine Disziplin haben, wo die Heimathleten im Prinzip auf jeden Fall Medaillen holen. Und deswegen gab es Matrosenschwimmen, wo nur Mitglieder der griechischen Marine teilnehmen durften. Also ganz, ganz kurios. Zusätzlich gab es auch noch Mannschaftsschwimmen, Hindernisschwimmen und Unterwasserschwimmen. Alles Sachen, die es heute so nicht mehr gibt, aber geschwommen wurde damals auch eine Besonderheit, noch nicht im Schwimmbecken, sondern im Freien. 1896 damals beispielsweise in der Bucht von Sea. Erst 1908 zogen die olympischen Schwimmwettkämpfe in den Pool. Damals wurde übrigens auch die FINA gegründet, der Schwimmweltverband bis heute. FINA steht übrigens für Fédération Internationale de Natation und hat vom Namen damit eigentlich viele Parallelen zur FIFA, da tut sich dann gar nicht mehr viel. Und wie gesagt, die FINA ist auch so, wie sie damals gegründet wurde, mit dem Namen auch heute noch so. Das ist ja zum Beispiel bei, was mir gerade spontan einfällt, Leichtathletik haben wir ja schon mehrfach angesprochen. World Athletics heißen die ja heute mittlerweile. Da gab es ja eine Namensänderung. Das ist jetzt bei der FINA oder genauso bei der FIFA eben nicht so. 1908 kam dann olympisch gesehen jetzt Brust und Rücken als neue Schwimmdisziplinen dazu. 1956 dann erst in Melbourne erstmals Schmetterling. Frauen durften übrigens erstmals 1912 bei olympischen Schwimmwettbewerben teilnehmen. Und dann gab es noch später, einige Jahrzehnte später, eine Besonderheit, die wir auch heute noch kennen, aber die sogenannten Lagenrennen, die kamen erst in den 1960ern dazu. Und die 400 Meter Lagen zum Beispiel, die werden auch heute noch geschwommen. Und bei diesem Rennen müssen die Athletinnen und Athleten alle vier Schwimmtechniken über je 100 Meter der Strecke in einer festen Reihenfolge absolvieren. Daher ergibt sich das also quasi Freistil, Rücken, Brust und Schmetterling, jetzt nicht in der, wie ich es gerade gesagt habe, ich weiß die jetzt gerade aus dem Kopf ehrlich gesagt nicht, aber ne, die wird jeweils über 100 Meter und dann wird immer gewechselt, also da sucht man quasi den absoluten Allround-Champion, sage ich mal, in dieser Disziplin. Heutzutage gibt es natürlich noch deutlich mehr Schwimmwettbewerbe als noch vor einigen Jahrzehnten. In Tokio 2020 oder 2021 waren es zum Beispiel 17 Disziplinen im Becken, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Denn für beide sind die Distanzen und Techniken tatsächlich identisch. Von der kürzesten Strecke einer Bahn bei Olympia, quasi dem Sprint über 50 Meter Freistil, über 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter und 800 Meter bis zur längsten Distanz im Becken, den 1500 Meter Freistil. Außerhalb der Halle gibt es natürlich noch das Freiwasserschwimmen, in Deutschland gut in Erinnerung, weil in Tokio Florian Wellbrock Gold über die 10 Kilometer Freiwasser gewann, aber das nur am Rande, das ist natürlich dann, wie gesagt, draußen. Wir bewegen uns heute in erster Linie in der Schwimmhalle und im Schwimmbecken und dorthin gehen wir jetzt auch zurück und springen direkt ins Jahr 2012. Dort standen eben die Olympischen Spiele in London bevor und während die meisten Schwimmfans sich gefragt haben dürften, wie viele Goldmedaillen Michael Phelps hier gewinnen könnte, Spoiler, es waren nochmal vier, spielte auch Sun Yang schon im Vorfeld eine größere Rolle. Nach seinen herausragenden Leistungen bei der WM 2011 galt er nämlich als Mitfavorit auf seinen Parade-Freistilstrecken. Konkret heißt das, über die 400 Meter sowie die 1500 Meter Freistil war Sun Yang wirklich einer der Top-Favoriten und gleichzeitig galt er auch noch als aussichtsreicher Kandidat über die 200 Meter Freistil. Und es sollte wirklich nicht lange dauern, bis er diesen Vorschusslorbeeren gerecht werden sollte. Gleich in seinem ersten Finale, den 400 Metern Freistil, schwamm er zu Gold und brach den olympischen Rekord, der zuvor von Ian Thorpe gehalten wurde. Auch einer der größten Schwimmstars, würde ich mal sagen, der letzten 30 Jahre. mit 3 Minuten 40, 14 war er knapp 2 Sekunden schneller als Park Tae-hwan aus Südkorea, der sich mit Silber begnügen musste. Und die Zeit war so stark, dass Sun Yang auch den Weltrekord von Paul Biedermann um gerade mal 700stel verpasste. Also wirklich 700stel ist ja wirklich wahnsinnig, wahnsinnig knapp. Ein weiterer Meilenstein: mit dem Sieg über die 400 Meter holte Sun Yang die erste Goldmedaille eines chinesischen Schwimmers bei den Männern überhaupt. Also ist wirklich damals gerade bei Olympia 2012 zu einem richtigen Superstar in seiner Nation geworden. Und schon im nächsten Wettbewerb gab es erneut Edelmetall für Sun Yang. Diesmal musste er sich über die 200 Meter Freistil aber mit Silber begnügen. Damals holte Gold für Frankreich Yannick Agnel, während Sun Yang und Park Tae-hwan sich Platz 2 tatsächlich mit der identischen Zeit teilten. Also es gab 2 Silbermedaillen. Die Zeit war bis auf die 100stel Sekunde identisch. Nur einen Tag später war dann die Staffel dran, 4x200 Meter Freistil, und erneut gab es eine Medaille für Sun Yang. Mit der chinesischen Mannschaft holte er Bronze. Eine beeindruckende Leistung, wirklich, weil es für China die erste Staffelmedaille im Schwimmen überhaupt war. Allerdings war in diesem Rennen gegen die USA mit unter anderem Michael Phelps und Ryan Lochte wirklich kein Kraut gewachsen. Sie dominierten das Rennen. Silber ging an Frankreich. Die Spiele waren mit Gold, Silber und Bronze für Sun Yang also schon sehr erfolgreich, aber es sollte noch besser kommen, denn es warteten ja noch die 1500 Meter Freistil, seine stärkste Distanz. Und die sollten wirklich zu seinen Festspielen werden. Obwohl am Start des Finals wirklich beinahe alles in die Hose gegangen wäre. Wer das möchte, kann sich das angucken. Ich habe euch das komplette 2012er 1500 Meter Rennen in die Shownotes gepackt. Das ist wirklich sehr spannend, da nochmal reinzuschauen, gerade auch um den Start nochmal zu sehen. Denn als die Athleten kurz vor dem Sprung ins Wasser waren, gab es offenbar aufgrund eines Geräusches aus dem Publikum nochmal den Befehl, zurückzutreten. Also es ist ja ähnlich wie bei der Leichtathletik quasi mit Get Set und sowas. Und dann gab es tatsächlich das Signal, nochmal zurückzutreten, und Sun Yang hat es entweder falsch interpretiert oder war so im Fokus, dass er davon ausging, jetzt muss das Startsignal kommen, dass er ins Wasser sprang tatsächlich. Als einziger. Und dazu muss man wissen, ein Fehlstart beim Schwimmen ist wirklich die automatische Disqualifikation. Sun Yang drohte hier also in seiner Paradedistanz noch vor dem eigentlichen Rennen ausgeschlossen zu werden. Aber die Schiedsrichter entschieden sich gegen eine Disqualifikation. Sie entschieden, dass die Ablenkung in dem Fall zum vermeintlichen Fehlstart führte und Sun Yang nicht bestraft werden sollte. Dennoch könnte man wirklich meinen, dass die ganze Situation alles andere als optimal vor einem solch wichtigen Rennen ist. Ist ja klar, ne? Also ich meine, du bist super konzentriert, dann passiert sowas, wo du im ersten Moment vielleicht noch denkst, oh Mist, jetzt, ne, vielleicht bin ich jetzt raus. Dann wird erstmal darüber diskutiert und dann geht's nochmal von vorne los. Also man ist jetzt sicherlich nicht die optimale Vorbereitung jetzt in den letzten Minuten vor einem solch wichtigen Rennen. Aber ja, für Sun Yang muss man wirklich sagen, Konzentration verloren oder so, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Beim zweiten Startversuch lief alles glatt und der Chinese schwamm fast vom Start auf und davon. Er dominierte das Feld wirklich beinahe spielerisch und erreichte nach 1500 Metern das Ziel mit einer absoluten Fabelzeit von 14:31.02. 14 Minuten 31 Sekunden 02. Damit brach er seinen eigenen Weltrekord nochmal um sage und schreibe mehr als 3 Sekunden, also wirklich eine Zeit, das ist ja kaum vorstellbar, nochmal so einen Sprung zu machen. Das ist wirklich, wirklich extrem gewesen. Den zweitplatzierten Kanadier Ryan Cochrane, den deklassierte er regelrecht um 8 Sekunden und es war wirklich eine Machtdemonstration. Gleichzeitig wurde Sun Yang mit 2 Goldmedaillen sowie einer Silber- und einer Bronzemedaille zum erfolgreichsten Schwimmer der chinesischen Olympiageschichte bei diesen Spielen in London. Und ein weiterer Meilenstein: mit dem 400 und 1500 Meter Double sorgte er ebenfalls für Aufsehen, denn er war der erste Schwimmer seit dem Russen Wladimir Salnikov 1980 in Moskau, der Gold in diesen beiden Disziplinen bei einer Olympia-Austragung gewinnen konnte. Also wirklich, man kann es nicht anders sagen, er war einer der Stars bei diesen Olympischen Spielen und gerade im Schwimmbecken sowieso und für China an sich erst recht. 2013 ging es dann zunächst so erfolgreich weiter. Bei den Weltmeisterschaften in Barcelona gewann Sun Yang Gold über 400, 800 und 1500 Meter Freistil. Damit wurde er nach Grant Hackett der zweite Schwimmer in der Geschichte, der Goldmedaillen in allen Langdistanz-Freistil-Events einer WM gewinnen konnte. Mit der 4x200 Meter Staffel holte er als letzter Schwimmer mit einem wirklich famosen Auftritt noch Bronze. Das erwähne ich jetzt hier nochmal, weil es so besonders ist, weil als Sun Yang losgeschwommen war, und es sind ja dann nur 200 Meter, es geht ja relativ schnell, war China Fünfter mit über 2 Sekunden Rückstand hinter Frankreich und Japan und er holte wirklich beide noch ein. Ne? Also beide Schlussschwimmer der Nation holte quasi im Alleingang als Schlussschwimmer dann noch die Bronzemedaille für die chinesische Staffel. Und Sun Yangs Zeit von 1:43:16 auf diese 200 Meter war die zweitschnellste Zeit über 200 Meter in einer Staffel in der Geschichte des Schwimmens zu diesem Zeitpunkt. Also irre. Es folgte eine dominante Vorstellung bei den National Games of China. Aber nach diesen ganzen Erfolgen gehörte Sun Yang sowieso schon längst zu den größten Schwimmstars überhaupt. Dennoch gab es danach ein paar Rückschläge. Eigentlich kaum zu erwarten gewesen, weil er wirklich auf dem absoluten Höhenflug war. Der erste Rückschlag, sage ich mal, der folgte erstmal außerhalb des Schwimmbeckens. Denn am 3. November 2013 baute Sun Yang ohne Führerschein, also er besaß keinen Führerschein zu dem Zeitpunkt, einen Autounfall in Hangzhou. Und er musste dafür sogar für 7 Tage in Haft und zahlte eine Geldstrafe. Also das war, kann man sich schon vorstellen, definitiv ein großer Skandal in seiner Heimat. Und 2014 ging dann wirklich fast unter, das ist eine ganz kuriose Situation, dass er bei einer Dopingkontrolle positiv getestet wurde. Und dieser positive Dopingtest, das muss man eigentlich fast schon so sagen, es gab zwar diesen Test und es gab auch eine Strafe, aber eigentlich hat man, glaube ich, versucht, den so gut es geht, völlig unter Verschluss zu halten, was die Öffentlichkeit angeht. Also, um es jetzt nochmal ein bisschen auszuführen, Entschuldigung, genauer gesagt, im Mai 2014 gab es diesen positiven Dopingtest. Da wurde bei einer Dopingkontrolle während der chinesischen Meisterschaften Trimetazidin bei Sun Yang festgestellt. Trimetazidin ist eigentlich ein Wirkstoff, der vor allem bei Angina pectoris eingesetzt wird, denn es hilft bei Durchblutungsstörungen. Als Dopingmittel wurde Trimetazidin aber auch eine Steigerung der Herzleistung nachgesagt. Und die Besonderheit im Falle von Sun Yang: das Mittel wurde erst im Januar 2014 auf die Dopingliste der WADA aufgenommen, war davor also kein illegales Produkt oder kein illegales Dopingmittel. Und Sun Yang leugnete die Einnahme auch nicht. Er verzichtete sogar auf die Öffnung der B-Probe. Stattdessen gab er an, dass ihm ein Arzt das Medikament verschrieben hätte, weil er bereits seit 2008 Herzflattern habe. Eine Ausnahmegenehmigung, die es eben bedurft hätte dann in diesem Fall für das Mittel als Herzmedikament, hatte er aber nicht. Zudem sagte er auch, er habe nicht gewusst, dass Trimetazidin mittlerweile auf der Dopingliste steht. Er wurde dann vom chinesischen Verband für 3 Monate gesperrt. Und während die Strafe grundsätzlich natürlich schon sehr mild war, was man aber, wie ich persönlich jetzt aus meiner eigenen Meinung finde, bei diesen ganzen Umständen in dem Fall durchaus nachvollziehen kann, als erster Verstoß ein Mittel, was relativ kurzfristig erst auf die Liste gekommen ist und dann die möglicherweise, ich sag mal in Anführungszeichen, Herzprobleme, ist es natürlich, aber nichtsdestotrotz klar, 3 Monate ist erstmal eine sehr geringe Sperre. Und die Sperre ist grundsätzlich natürlich schon sehr mild, aber das war noch nicht alles, was dann später für Stirnrunzeln sorgen sollte. Denn eben international, ich habe es gerade schon mal kurz angedeutet, wurden die Sperre und das Dopingvergehen erst nach Ablauf der Sperre bekannt. Und die 3-monatige Sperre hatte im Prinzip auch überhaupt keine sportlichen Folgen für ihn, weil in dem Jahr kein wichtiges internationales Schwimmevent stattfand und damit sowieso trotz Sperre eigentlich überhaupt nichts verpasste. Denn 2014 war ein Jahr ohne Olympische Spiele und ohne Schwimmweltmeisterschaften. Und Sun Yangs sportlicher Höhepunkt in dem Jahr waren die Asienspiele und die fanden erst im September statt. Und da durfte er nach Ablauf der Sperre schon wieder starten. Also es war quasi viel bequemer, hätte es quasi nicht laufen können, sage ich jetzt mal so ein bisschen plump aus seiner Sicht in dem Fall. Und dass hier alles so gut zusammenpasste, das sorgte natürlich auch für Fragen. Und die WADA, also die Welt-Anti-Doping-Organisation, die kritisierte auch den chinesischen Verband, weil dieser eben erst nach Ablauf der Dopingsperre eher beiläufig darüber informierte, dass es diesen Vorfall überhaupt gab. Und die FINA, der Weltschwimmverband, wurde kritisiert, dass das ganze Handling des Vorfalls so wirkte, als habe man einen der größten Stars in einem der wichtigsten Märkte, was ja China zweifellos war und auch noch heute ist, eben schützen wollte. Sun Yang hat in der Zwischenzeit dann aber wie gewohnt bei den Asienspielen dominiert, 3 Goldmedaillen, 1 Silbermedaille gewonnen und in der Folgezeit schien es zunächst so, als hätte es die Dopingsperre nie gegeben. Zudem warf sie ihn wirklich in keinster Form aus der Bahn, denn auch in den nächsten Jahren sollte er die nächsten großen Erfolge sammeln können, bevor dann eben der ganz, ganz große Knall folgte und seine Karriere mit einem Schlag, jetzt ist die Frage, beendete oder fast beendete, das können wir heute noch nicht wirklich endgültig sagen, aber wie gesagt, das werden wir dann später noch weiter genauer erörtern. Jetzt ist, glaube ich, der Moment, wo wir mal eine kleine Pause machen, wir sind ungefähr bei 30 Minuten, Atmen alle mal kurz durch. Wir sind jetzt mit dem großen Aufstieg von Sun Yang erstmal durch, aber es geht gleich für ihn nach dieser kurzen Dopingsperre eben zurück in die Weltspitze. Aber dazu gleich mehr. Nach einer kurzen Musikpause melde ich mich wieder. Da sind wir wieder und wir kommen jetzt direkt ins Jahr 2015, wo im August mit den Schwimmweltmeisterschaften im russischen Kasan das nächste große sportliche Highlight wartete. Sun Yang war über die meisten Freistildistanzen natürlich wieder der Top-Favorit, aber ganz nach seinem Geschmack lief die WM damals nicht. Über die 200 Meter Freistil musste er sich mit Platz 2 und einer Silbermedaille begnügen. Er unterlag dem englischen Schwimmer James Guy denkbar knapp um gerade mal 6 Hundertstel. Über 400 und 800 Meter war aber erneut kein Kraut gegen Sun Yang gewachsen. Er gewann beiden Rennen die Goldmedaille. Auf seiner Paradestrecke über 1500 Meter trat er dann aber nicht an, nannte Herzprobleme beim Aufwärmen vor dem Finale als Grund. Profiteur war der Italiener Gregorio Paltrinieri, der sich mit einem neuen Europarekord die Goldmedaille sicherte. Für Aufsehen sorgte noch ein Vorfall bei einem Aufwärmen während der Wettkämpfe, denn ein Trainer des brasilianischen Schwimmteams warf Sun Yang vor, versucht zu haben, die brasilianische Schwimmerin Larissa Oliveira im Aufwärmbecken zu attackieren. Er habe versucht, sie mit dem Ellenbogen zu schlagen und zusätzlich zu treten, sagten die Brasilianer. Es gab eine offizielle Beschwerde des brasilianischen Schwimmverbands. Und die FINA untersuchte den Vorfall und entschied sich dann gegen eine Strafe. Es sei aufgrund von Überfüllung im Aufwärmbecken dazu gekommen. Sun Yang hatte da aber schon, Daniel guckt ein bisschen kritisch, ich weiß ja nicht, wie groß solche Aufwärmbecken sind, aber was ich gelesen habe, ist, es sollen knapp 1000 Schwimmer in diesem Aufwärmbecken gewesen sein. Eine Zahl, die ich kaum glauben kann, aber vielleicht kennt sich da jemand besser aus. Ja, also weiß ich nicht, das scheint so zu sein, wie irgendwie im Hallenbad Donnerstagvormittags, wenn die so, ja, also vielleicht irgendwie so in der Richtung, keine Ahnung. Also auf jeden Fall muss es sehr, sehr voll gewesen sein. Sun Yang hatte aber zu dem Zeitpunkt sowieso schon nicht mehr den besten Ruf unter den anderen Schwimmerinnen und Schwimmern im Weltzirkus. Er galt als arrogant und selbstsüchtig und die Lage sollte sich nicht beruhigen, sondern beim nächsten Großevent, den Olympischen Spielen 2016 in Rio, sogar noch weiter eskalieren. Sportlich lief es eigentlich zunächst gut für ihn. Über die 200 Meter Freistil gewann er erstmals die Goldmedaille, also über diese Distanz. Gleichzeitig wurde er zum ersten Schwimmer überhaupt, der Gold über 200 Meter, 400 Meter und 1500 Meter Freistil bei Olympia gewinnen konnte. Den 2012er Erfolg über die 400 Meter, den konnte Sun Yang aber nicht wiederholen. Er unterlag dem Australier Mac Horton, der damals Gold gewann. Und Horton sollte wirklich in den Folgejahren ja schon zu so einer Art Intimfeind von Sun Yang werden. Und das begann 2016 nach dem 400 Meter Rennen und nahm wirklich sogar schockierende Ausmaße an. Schon vor dem 400-Meter-Rennen gerieten Sun Yang und Horton offenbar im Trainingsbecken aneinander. Der Vorwurf, Sun Yang soll Horton bei einer Trainingssession absichtlich Wasser ins Gesicht gespritzt haben, was jetzt irgendwie klingt wie im Freibad oder sowas, wertete Horton aber als unsportlichen Versuch, ihn abzulenken. Sun Yang und der Trainer der chinesischen Mannschaft sprachen hingegen von einem Missverständnis. Doch Horton war wirklich in Rage gekommen und nach dem 400-Meter-Rennen bezeichnete er Sun Yang öffentlich als Dopingbetrüger und spielte damit auf den Vorfall von 2014 an. Zitat von Horton über Sun Yang: Er ist nur der Dopingbetrüger. Es hat sich aber niemand getraut, das auszusprechen. Das war ein Sieg für die guten Jungs. Das Zitat sagte er nach dem 400-Meter-Rennen. Und das war natürlich wirklich eine schwere öffentliche Attacke. Es war übrigens nicht die einzige Attacke gegen Sun Yang damals. Der französische Schwimmer Camille Lacour sagte etwa zur gleichen Zeit über Sun Yang, und das ist ein Zitat, was ganz kurz ist, aber eigentlich noch einprägsamer ist. Er sagte nämlich, der pinkelt lila. Also, da musste ich auch wirklich schmunzeln, als ich das gelesen habe. Also man merkt schon, unter der direkten Konkurrenz wahrlich nicht den besten Ruf. Und es waren damals vor allem Hortons deutliche Aussagen, die dazu führten, dass viele, vor allem chinesische Fans von Sun Yang, Hortons Social-Media-Seiten wirklich fluteten, ihn als Rassist, Schlange und respektlosen Menschen beschimpften. Der chinesische Schwimmverband forderte eine offizielle Entschuldigung von Mac Horton, teilte sogar mit, dass Hortons Anschuldigungen die sportliche Beziehung der Länder China und Australien schwer beschädigt hätten. Doch Horton weigerte sich, eine offizielle Entschuldigung abzugeben. Und die ganze Nummer wurde dann sogar politisch und sorgte wirklich zwischenzeitlich kurz für eine echte Anspannung im Verhältnis zwischen China und Australien. Denn die chinesische Zeitung Global Times, die feuerte jetzt mit kritischen Artikeln gegen Australien an sich, also gegen das Land an sich, bezeichnete Australier sogar als Bürger zweiter Klasse der westlichen Welt. Also wirklich ziemlich harter Tobak. Und es dauerte wirklich mehrere Tage, bis sich die Lage beruhigte und dann gemäßigte. Chinesische Medien forderten, dass der Vorfall auf keinen Fall die Beziehung zwischen den beiden Ländern in Mitleidenschaft ziehen dürfe. Danach wurde es etwas ruhiger und auch etwas sportlicher zwischen Horton und Sun Yang. Bei den Weltmeisterschaften 2017 in Budapest trafen sie wieder aufeinander und die 200 Meter ohne Horton dominierte Sun Yang und holte mit neuem asiatischen Rekord Gold. Über die 400 Meter konnte sich der Chinese diesmal revanchieren und verwies Horton auf Platz 2. Bei diesen beiden Medaillen blieb es damals aber für Sun Yang. Über die 800 Meter wurde er überraschend nur Fünfter und die 1500 Meter, die nahm er erneut nicht in Angriff. 2018 holte Sun Yang dann 6 Medaillen, darunter 4-mal Gold und 2-mal Silber bei den Asienspielen im indonesischen Jakarta im August. Doch nur wenige Wochen später sollte dann ein besonderes Ereignis wirklich für den größten Skandal in seiner Karriere sorgen. Und jetzt kommen wir eben zur Hammer-Affäre. Es ist spätabends am 4. September 2018. Da spielte die ganze Nummer, also wie es losging. Da ging das ganze Ding los. So, am späten Abend des 4. September 2018. Sun Yang kommt gemeinsam mit seiner Mutter um kurz vor 23 Uhr nach Hause, wo bereits eine Dopingkontrolleurin der Kontrollfirma IDTM, eine schwedische Firma, die für die WADA damals und auch heute noch tausende Kontrollen durchführt, mit einer Assistentin und einem Assistenten, die warteten auf ihn. Also ein dreiköpfiges Kontrollteam, das eine Trainingskontrolle bei Sun Yang durchführen sollte. Und da ging es eben um eine Blutprobe und auch eine Urinprobe, die genommen werden sollte. Bei der Blutprobe, die von der Assistentin um 23.35 Uhr durchgeführt wurde, da soll noch alles normal und problemlos abgelaufen sein. Die Probe wurde verpackt und dann in so einem Behälter versiegelt. Was dann folgte, muss man aber wohl wirklich als turbulent und bizarr bezeichnen, sag ich mal. Denn für die Urinprobe sollte Sun Yang mit dem Assistenten, dem einzigen Mann in diesem dreiköpfigen Kontrollteam, ins Bad gehen. Dort sollte der Assistent dann sicherstellen, dass es keinen Betrugsversuch bei dieser Urinprobe gibt. Absolutes Standardverfahren, erklärt nachher im Interview auch nochmal Frau Dr. Eva Buntor von der NADA. So, aber als eben dieser Assistent dann plötzlich Erinnerungsfotos mit seinem Handy von Sun Yang machte, wurde dieser skeptisch und fand das Verhalten, auch aus meiner Sicht mehr als nachvollziehbar, unprofessionell. Sun Yang forderte dann den Mann auf, die Fotos zu löschen. Der Assistent gab später zu, dass er, Zitat, sehr aufgeregt war, den Athleten zu treffen und 2-3 Fotos von ihm von hinten gemacht habe. Zusätzlich bekam Sun Yang aber laut eigener Aussage auch Zweifel an der Akkreditierung des Mannes und forderte ihn auf, diese zu zeigen. Und der Dopingkontrollassistent konnte sich laut Sun Yang nicht ausreichend ausweisen. Also weigerte sich Sun Yang, in dessen Beisein eine Urinprobe abzugeben. Und weil dieser Assistent der einzige Mann eben bei diesem Kontrollteam war, gab es dann keine Alternative mehr. Es konnte niemand anderes mit ihm ins Bad gehen. Es kam zu Diskussionen und Sun Yang verweigerte über Stunden hinweg die Abgabe einer Urinprobe. Er ging zwar mehrfach pinkeln, aber der Kontrolleur durfte niemals mit. Gegen 1 Uhr kam zwischenzeitlich auch noch Sun Yangs Arzt, ein gewisser Dr. Ba Zhen, dazu. Auch der ist nicht unumstritten. Er ist unter anderem der gewesen, der 2014 das Dopingmittel verschrieben hatte, also dieses Herzmedikament, und war selbst dann in der Folge auch wegen Dopings suspendiert und gesperrt worden. Jedenfalls hatte dieser Arzt nun auch noch Zweifel an der ausreichenden Akkreditierung der zweiten Dopingkontrollassistentin, die zuvor Sun Yang Blut abgenommen hatte. Aus Sicht von Sun Yangs Team hatte man nun also ein dreiköpfiges Dopingkontrollteam, bei dem für 2 Personen die ausreichende Akkreditierung zur Durchführung einer Dopingkontrolle fehlte. Also verweigerte Sun Yang plötzlich nicht nur die Abgabe einer frischen Urinprobe, die es ja noch gar nicht gab, sondern er verweigerte sich auch, die Testpapiere zu unterschreiben. Er soll angeboten haben, auf ein vollständig akkreditiertes Team zu warten, um dann eine komplett neue Dopingprobe abzugeben. Das lehnten aber wiederum die Kontrolleure ab, die später aussagten, dass sie von Sun Yang und dessen Entourage, es war also die Mutter war noch dabei, der Arzt war dabei, es war aber auch noch mindestens ein Sicherheitsmann von Sun Yang dabei, dass sie von denen eingeschüchtert worden seien, was auch immer das heißt, aber nur mal so. Sun Yangs Mutter soll zwischenzeitlich sogar gedroht haben, sie kenne jemanden bei der Polizei. Die ganze Situation zog sich dann bis 3.15 Uhr nachts hin. Also nochmal zur Erinnerung, um 23 Uhr sind die nach Hause gekommen, da waren die Kontrolleure schon da. Wir sind jetzt schon bei über 4 Stunden, wie sich die Nummer noch hinzog, weil Sun Yangs Team verhindern wollte, dass die Testerinnen und Tester das Haus mit der Blutprobe verlassen. Das Testteam wiederum weigerte sich, ohne die Blutproben wieder zu gehen. Man wollte dann wenigstens mit den Blutproben losziehen. Und dann kam der Hammer ins Spiel. Sun Yangs Mutter soll die Idee gehabt haben, dass ein Wachmann Sun Yangs den Behälter, in dem die Proben waren, mit einem Hammer kaputt schlägt, damit Sun Yangs Team die Proben an sich nehmen kann. Gesagt, getan, der Wachmann zertrümmerte den Behälter mit dem Hammer und Sun Yang selbst soll ihn mit seiner Handytaschenlampe auch noch geleuchtet haben, dass er da ausreichend Licht für hat. Die Blutproben sollen dabei zwar nicht zerstört worden sein, aber natürlich waren sie unbrauchbar in dem Fall, weil logischerweise die komplette Beweiskette damit vernichtet wurde. Und sie durften nach diesem Vorgang natürlich nicht mehr verwendet werden. Also kam es quasi einer Zerstörung der Blutproben gleich. Zitat, die Kontrolleurin ist geschockt, hieß es danach im Protokoll. Und der turbulente Abend endete damit, dass das Kontrollteam dann ohne Blut und ohne Urinproben von Sun Yang mitten in der Nacht wieder abreisen musste. Und dazu muss man wissen, die Weigerung, eine Dopingkontrolle abzugeben, wird genauso gewertet wie ein positiver Dopingtest. Das ist Standard bei der WADA und bei entsprechenden nationalen Ablegern, also zum Beispiel auch bei der NADA aus Deutschland. Und da habe ich mal aus dem Regelwerk einen Passus rauskopiert und den zitiere ich jetzt mal kurz, also jetzt von der NADA in Deutschland. Zitat: Wenn das Kontrollpersonal eine Athletin oder einen Athleten zur Kontrolle auffordert, muss er diese in jedem Fall antreten. Die Verweigerung einer Dopingkontrolle ist ein eindeutiger Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen und wird genauso geahndet wie die Anwendung eines verbotenen Wirkstoffs oder einer verbotenen Methode. Bei einer einmaligen Verweigerung ist eine Sperre von 4 Jahren vorgesehen, es sei denn, die Athletin oder der Athlet weist nach, dass der Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen nicht absichtlich begangen wurde. So, also das mal, um das mal klar zu machen, was es bedeutet, wenn man sich weigert, eine Kontrolle abzugeben. Und diese Situation ist ja völlig ausgeartet dann. Das mit dem Hammer, das ist ja schon wirklich mehr als skurril. Es war also klar, dass hier noch ein Nachspiel folgen würde. Das war sicherlich auch Sun Yang bewusst. Und auch dieses Nachspiel war dann wirklich mehr als turbulent. Also die ganze Situation ist völlig abstrus geworden mit der Zeit. Denn die WADA, also die Welt-Anti-Doping-Agentur, wurde über diesen Vorfall informiert und ging entsprechend auf die FINA, also den Weltschwimmverband oder Schwimmweltverband zu, der wiederum eine Untersuchung einleiten musste. Für die WADA war klar, dass hier ein Verstoß von Seiten Sun Yangs vorlag. Sie argumentierte, dass sich die Leiterin des Kontrollteams zweifelsfrei als solche ausweisen konnte. Und wenn Sun Yang Einwände gehabt hätte, wäre der konkrete Weg eigentlich gewesen, dass er die Proben wie gefordert abgibt und danach schriftlich Beschwerde gegen den Ablauf der Kontrolle einlegt. Was übrigens theoretisch auch noch dazu führen könnte, sollte nur hypothetisch, solch eine Kontrolle positiv sein und man hat entsprechende Zweifel daran, dass die Kontrolle vernünftig abgelaufen ist und schriftlich Beschwerde eingelegt, kann das dazu führen, dass das nicht gewertet werden, also dass man nicht bestraft wird hinterher. Ne? Das ist ja durchaus bekannt. Also, so wie die WADA argumentierte, sah es zunächst nicht gut aus für den chinesischen Schwimmstar bis zum Januar 2019, also knapp 4 Monate nach dem Vorfall bei Sun Yang zu Hause. Denn da entschied das Dopingpanel der FINA für Sun Yang. Für die FINA war nämlich offenbar allein entscheidend, ob Sun Yang zu Recht verlangt hatte, dass das dreiköpfige Testteam sich in dreifacher Fassung offiziell von der Testfirma bestätigen lassen müsse. Also, ob es ausreichen würde, die WADA argumentierte, es reicht aus, wenn die quasi Chefkontrolleurin dieses Teams ausreichend akkreditiert ist. Die FINA war aber nun der Meinung, nein, es muss für jeden gelten, der da vor Ort ist. In den WADA-Regularien steht dazu nur das Wort Documentation, also auf Englisch. Und da kann man jetzt sagen, Plural, Singular, ne? Zugegebenermaßen ist ein bisschen Spielraum. Die FINA war der Auffassung, dass das als Plural zu werten sei und entschied entsprechend dann für Sun Yang. Also sprach die FINA Sun Yang im Januar 2019 von den Betrugsvorwürfen frei mit dem Argument, die formalen Kriterien für die Kontrolle seien verletzt worden, weil die Legitimation der Kontrolleure nicht dreifach vorlag. Diese Entscheidung der FINA sorgte wiederum für Fassungslosigkeit bei der WADA und die Welt-Anti-Doping-Agentur bezeichnete die Entscheidung als, Zitat, unglaublich und inakzeptabel. Die WADA legte entsprechend, war zu erwarten, Widerspruch vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in der Schweiz ein. Es war also klar, der Fall würde nochmal vor dem CAS verhandelt werden. Dann das nächste Kuriosum. Das passierte erst im November 2019 und damit nach den Schwimmweltmeisterschaften, die im Juli dieses Jahres in Südkorea stattfanden. Und der Grund ist eigentlich total kurios, denn es gab Journalisten, die gefragt haben, warum. Und der CAS sagte dann, also ne, wenn man entsprechende Anträge stellt, dann wird so ein Verfahren auch ad hoc relativ zeitnah gemacht. Aber offensichtlich haben das weder die WADA noch die FINA noch Sun Yangs Team gemacht und entsprechend kann es dann einfach nur im Kalender. Daniel guckt schon eine ganze Weile ziemlich ungläubig zu mir. Ist das Ganze irgendwie im normalen CAS-Kalender gelandet und war dann erst im November. Entsprechend durfte Sun Yang im Juli 2019 in Südkorea bei den Weltmeisterschaften völlig normal starten, weil er war ja trotz des ganzen Hin und Hers von der FINA freigesprochen worden. Das wiederum sorgte für Kritik, vor allem von den australischen und britischen Teams. Und bei den Weltmeisterschaften folgten dann wirklich die nächsten Kontroversen. Sun Yang gewann zunächst Gold über die 400 Meter Freistil vor seinem Intimfeind Mac Horton. Und bei der folgenden Siegerehrung, das hat vielleicht schon mal jemand gesehen von euch als Foto oder sowas, verweigerte Mac Horton mit Sun Yang auf dem Podium zu stehen und blieb abseits des Podiums. Zusätzlich verweigerte er danach auch noch das gemeinsame Siegerfoto. Unterstützung erhielt Hortons Protest damals übrigens auch aus dem deutschen Team. Der deutsche Mannschaftssprecher Jakob Heidmann, der sagte damals über Sun Yang, Zitat, dass der hier schwimmt, ist eine Frechheit für alle sauberen Athleten, für jeden, der für den sauberen Sport einsteht. Also auch wirklich eine ganz, ganz klare und deutliche Aussage.
Daran kann ich mich tatsächlich erinnern. An diese ja, WM, ja, an, ja, an das alles, das weiß ich noch alles.
Absolut kurios, ja. Zwei Tage später gewann Sun Yang dann auch noch Gold über die 200 Meter Freistil, obwohl er eigentlich als Zweiter ins Ziel kam, hinter dem Litauer Danas Rapsis. Doch Rapsis wurde nach dem Rennen nachträglich für einen Fehlstart disqualifiziert und Sun Yang damit zum Sieger des Rennens. Bronzemedaillengewinner Duncan Scott aus Schottland, der tat es Mac Horton dann bei der Siegerehrung gleich und weigerte sich ebenfalls mit Sun Yang auf dem Podium zu stehen und ihm auch noch die Hand zur Gratulation zu schütteln. Auch das hat er nicht gemacht. Das führte auch dazu, dass Sun Yang in Richtung Scott gestikulierte, ihm irgendwas zurief. Damals auch da gibt's Bilder von. Und nach den Wettkämpfen erhielten alle drei Athleten, also Horton, Scott und auch Sun Yang, von der FINA offizielle Warnungen für ihr Verhalten bei den Siegerehrungen. Sun Yang verließ Südkorea also als Doppelweltmeister, bevor er sich dann nur wenige Monate später, im November 2019, vor dem CAS in der Schweiz verantworten musste. Und das war schwerwiegend, denn Sun Yang drohten laut WADA bis zu 8 Jahren Sperre, also wirklich eine massive, massive Sperre. Am 15. November 2019 folgte dann die öffentliche Anhörung vor dem CAS, die live gestreamt wurde. Und die WADA-Seite wurde anwaltlich vertreten von einem gewissen Richard Young. Könnte es gut sein, dass der dem einen oder anderen was sagt. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr prominenter WADA-Anwalt, der unter anderem auch WADA-Anwalt bei Verhandlungen gegen Lance Armstrong, Floyd Landis und Marion Jones war. Also bei richtig, richtig großen Dingern. Richard Young, wirklich ein sehr erfahrener Mann, was das angeht. Und die Anhörung selbst wurde dann, ich kann es nicht anders sagen, die wurde stellenweise wirklich fast zu einer Farce. Denn es kam in den 10 Stunden, die diese Anhörung dauerte, zu völlig absurden Szenen. Ich hab mir einige Auszüge angeguckt, aber also ein paar Auszüge, die ich mir angeguckt habe, waren wirklich schon sehr kurios. Und das lag vor allem an der Übersetzung, also an der Übersetzung vom Chinesischen ins Englische bei Sun Yang. Und ich zitiere dafür mal aus einem Spiegelartikel vom 16. November, also einen Tag nach dieser Verhandlung oder nach dieser Anhörung. Denn er beschreibt das eigentlich ziemlich gut, was ich jetzt eigentlich gar nicht wirklich besser beschreiben kann. Also Zitat aus diesem Spiegelartikel. Gleich zu Beginn der Anhörung vor dem Sportgerichtshof CAS sollte Sun seine Sicht auf die mittlerweile berüchtigte Hammer-Affäre um eine zerstörte Dopingprobe darlegen, für die er laut Welt-Anti-Doping-Agentur WADA bis zu 8 Jahren gesperrt werden sollte. Einzig zu verstehen war kaum etwas. Als Sun um kurz nach 9 Uhr morgens den Zeugenstand betrat, wurde schnell klar, viel schlauer wird hier niemand werden, war die Übersetzerin doch des Englischen kaum mächtiger, als Sun es wohl selbst gewesen wäre. Manchmal unterstützte der dreifache Olympiasieger, dessen Augen zu Beginn seiner Ausführung zwar noch nervös zuckten, dessen Stimme im Laufe der Befragung jedoch immer fester wurde, seine Aussagen mit Gesten. Nur waren seine Aussagen für die Richter und die Anwälte kaum nachzuvollziehen, denn anstelle von erklärenden Übersetzungen kamen während der fast 2-stündigen Befragung meist nur sinnlose Fetzen über die Lautsprecher.
Das ist ja unglaublich.
Also es ist wirklich unglaublich. Ich kann nur sagen, wie gesagt, ich habe einige Auszüge gesehen und es war teilweise wirklich absurd. Ein Beispiel mal kurz. Zwischenzeitlich, nach einer Aussage von Sun Yang und einer Übersetzung, mischte sich Sun Yangs Anwalt mal eben in die Übersetzung ein, um mitzuteilen, dass soeben die Aussage von ihm, 200 Dopingtests als Zitat, übersetzt wurde als 200 Milliliter Blut. Also was völlig anderes. Also es muss wirklich eine absolute Farce gewesen sein. Und dazu muss man allerdings wissen, dass Sun Yangs Team die Übersetzer selbst ausgewählt und bereitgestellt hatte. Also das war jetzt nicht so, dass sie ihm vom Kass dahingestellt worden sind, denn das ist laut Kass-Regeln so vorgesehen. Der Beschuldigte sollte sich bestmöglich verteidigen können. Deswegen konnte der Beschuldigte in dem Fall oder in jedem Fall, wo nicht Englisch die Muttersprache ist, einen Übersetzer mitbringen oder eine Übersetzerin mitbringen, die er sich selbst aussucht. Und es war völlig absurd. WADA-Anwalt Richard Young nannte es, Zitat, ein Desaster, denn ein Kreuzverhör war überhaupt nicht möglich in dem Fall oder so gut wie unmöglich. Und es gibt auch noch ein weiteres Beispiel. Später kam bei der Schlussanmerkung, von Sun Yang kam es noch zu einer weiteren kuriosen Szene, denn Sun Yang war offensichtlich nicht zufrieden mit der Übersetzung seiner Dolmetscherin und winkte mittendrin einen Mann in so einem hellblauen Hemd aus dem Zuschauerraum herbei. Der kam dann über die Absperrkordel nach vorne und gesellte sich einfach neben Sun Yang und setzte sich dahin. Einfach so ein Typ aus dem Zuschauerraum. Daraufhin fragte Kassrichter Franco Fatini ungläubig, Entschuldigung, was passiert hier gerade? Und erntete dann wirklich Lacher aus dem Publikum. Und der Mann in dem hellblauen Hemd, der sagte dann, er sei Dolmetscher und würde nun für Sun Yang übersetzen. Das wiederum erlaubte aber natürlich der Kassrichter nicht, weil der Mann im Vorfeld überhaupt nicht angemeldet war. Also es war genauso, als wenn einfach plötzlich irgendeiner aus dem Publikum nach vorne kam und sich daneben den Beschuldigten setzt und da plötzlich Teil dieses Prozesses oder dieser Anhörung wird. Ich muss wirklich sagen, also ich meine, wir sind beide keine Juristen und wir haben auch jetzt keine große Erfahrung in Gerichtssälen oder bei Anhörungen oder sowas, aber das war schon wirklich unglaublich, unglaublich kurios. Und inhaltlich hatte man wirklich schnell den Eindruck, das muss man auch sagen, dass es eigentlich nicht gut aussehen würde für Sun Yang, denn er und seine Zeugen, die argumentierten immer nur, das Kontrollteam habe sich nicht ausreichend ausweisen können, entsprechend war es keine ordnungsgemäße Kontrolle und auch kein Vergehen, dass er sich weigerte, eben diese abzugeben. Und die WADA, die argumentierte dagegen, dass es laut Regelwerk eben, und das ist ja am Ende dann entscheidend, völlig ausreiche, wenn das Kontrollteam eine Vollmacht vorweisen könne, wie in dem Fall auch geschehen. Die Chefin, nenne ich sie jetzt mal, also die leitende Kontrolleurin des Teams, die hatte die Vollmacht und die konnte sich entsprechend ausweisen. Zudem argumentierte die WADA in der Anhörung auch mit Zahlen. So habe der schwedische Dienstleister IDTM, der eben auch bei der Kontrolle von Sun Yang tätig war, 2018 19.000 Dopingtests für die WADA mit dieser Vollmacht genauso durchgeführt, die jetzt von Sun Yang und seinem Team in Frage gestellt wurde. Und nie hatte ein Sportler Einwände. Und zusätzlich betonte die WADA noch, dass Sun Yang selbst schon 60 Mal genauso von IDTM getestet worden sei, ebenfalls ohne Proteste. So, also nach 10 Stunden war dann eben diese durchaus skurrile Anhörung beendet. Und das Urteil, das folgte dann am 28. Februar 2020, also knapp 3 Monate nach der Anhörung, und das kann man nicht anders sagen, das Urteil, das hatte es in sich. Der Kass entschied einstimmig, dass sich Sun Yang der Manipulation einer Dopingkontrolle schuldig gemacht hatte. Und er wurde für 8 Jahre gesperrt, was zu dem Zeitpunkt, er war 29 Jahre alt, quasi dem Karriereende gleichkam. Gleichzeitig bedeutet es natürlich auch das Aus für die Olympischen Spiele in Tokio und in Paris. Aber, und das hat auch für Kritik gesorgt, die Strafe galt nicht rückwirkend, sodass Sun Yang seine WM-Medaillen von 2019 behalten durfte. Sun Yang kündigte an, Einspruch gegen das Urteil vor dem Schweizer Bundesgerichtshof zu erheben. Der ist, nur kurze Erklärung, natürlich verantwortlich, weil der Kass seinen Sitz in der Schweiz hat. Deswegen die nächsthöhere Instanz ist dann der Schweizer Bundesgerichtshof. Und im Dezember 2020 folgte dann, ich habe es mal hier so notiert, der nächste Hammer in der Hammer-Affäre, denn der Schweizer Bundesgerichtshof gab dem Einspruch von Sun Yang statt und kassierte das Urteil ein. Die Begründung, einer der Richter in diesem Kassgremium sei befangen gewesen, denn Sun Yangs Team hatte nachweisen können, dass dieser Richter öffentlich Kommentare abgegeben hatte und die wurden von Sun Yangs Team eben gesammelt, die man als antichinesisch interpretieren konnte. Und daher folgte der Schweizer Bundesgerichtshof der Begründung und dem Einspruch von Sun Yangs Team. Es musste also eine erneute Anhörung vor einem anderen Kassgremium geben. Und diese Neuverhandlung, die fand dann im Juni 2021 statt. Nicht mehr ganz so kurios wie die erste. Und erneut fiel das Urteil gegen Sun Yang aus, aber diesmal deutlich kürzer. Denn er kam diesmal mit einer Sperre von 4 Jahren und 3 Monaten davon, rückwirkend beginnend ab dem 28. Februar 2020, also ab dem Urteilstag der ersten Kassanhörung. logischerweise gilt die Sperre demnach dann bis Ende Mai 2024. Und damit sind wir jetzt quasi schon fast im Jetzt. Beziehungsweise, nee, eigentlich sind wir genau jetzt im Jetzt, denn wir werfen jetzt noch einen Blick auf die aktuelle Situation. Denn heute, also Stand 30. März 2024, ist Sun Yang 32 Jahre alt. Er hatte bis zuletzt gehofft und macht das, vermute ich jetzt mal, weiterhin bei den Olympischen Spielen in Paris in diesem Sommer starten zu können. Die Spiele beginnen am 26. Juli. Sun Yangs Dopingsperre endet, wie gesagt, Ende Mai. Somit wäre er dann nicht mehr gesperrt, könnte also rein theoretisch, aus rein dieser Sicht, bei Olympia teilnehmen. Das Problem, er verpasst, beziehungsweise verpasste und verpasst die möglichen Qualifikationswettbewerbe. Denn der chinesische Schwimmverband hatte im Dezember 2023 bekannt gegeben, dass die Nominierung seines Kaders auf Grundlage der Ergebnisse bei den Weltmeisterschaften im Februar in Doha sowie den nationalen chinesischen Meisterschaften, die im April folgen werden, geschehen wird. Und Sun Yang ist während beider Wettkämpfe natürlich gesperrt. Also die WM war ja schon. Und im April, das folgt jetzt aus unserer heutigen Sicht, folgen die noch, die nationalen Meisterschaften. Aber da ist er natürlich auch noch gesperrt. Was zunächst oder bislang noch unklar war, ist, ob es möglicherweise eine Sonderregelung geben könnte. Denn grundsätzlich gibt es wohl die Möglichkeit, Athleten, so wird es nicht bezeichnet, aber ich benutze jetzt mal den Begriff Wildcard, quasi national noch zu nominieren, obwohl er quasi nicht an den Qualifikationswettbewerben teilgenommen hat. Wenn er zum Beispiel bis zu einem gewissen Zeitpunkt, und das ist, glaube ich, Ende Juni der Stichtag, die olympische Norm nachweisen kann für sein Land. Und das ist gut möglich, dass Sun Yang das vielleicht im Juni machen könnte. Aber das wissen wir aktuell noch nicht. Momentan spricht viel dafür, dass Olympia 2024 ohne den chinesischen Superstar ablaufen wird. Aber wie gesagt, wer weiß, was noch passiert in den nächsten Wochen und Monaten. Vielleicht gibt's im Juni oder so plötzlich die Schlagzeile und die wäre es zweifellos, dass er jetzt kurz nach Ablauf der Sperre doch noch nominiert wird für den chinesischen Olympiakader und dann doch noch in Paris schwimmen kann. Denn mit 32 Jahren muss man sagen, also ganz zum alten Eisen wird er dann noch nicht gehören. Ob es dann noch reicht, um vorne mitzuschwimmen, das muss man dann sehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt, und das ist ja ein Sonderfall oder kommt sehr, sehr selten vor bei Schattenseitenfolgen, können wir noch nicht sagen. Das ist absolut unklar bislang. Da muss man sehen, was die Zukunft bringt. Ja, und damit sind wir dann logischerweise auch am Ende, weil weiter vorausschauen macht überhaupt gar keinen Sinn. Genau, und wir enden damit jetzt mit dem heutigen Thema. Daniel, möchtest du schon irgendwas konkret anmerken oder so? Ansonsten können wir gleich direkt ins Interview überleiten. Also für mich persönlich muss ich sagen, in der Recherche, ich fand das Thema, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ich fand es auch spannend, die sportliche Karriere, die sportliche Laufbahn von Sun Yang einmal Revue passieren zu lassen, mir das nochmal im Detail anzueignen. Vieles habe ich natürlich auch nicht gewusst, weil ich so jemand bin, der außer bei Olympischen Spielen mit Schwimmen eigentlich nichts am Hut hat. Aber als es zu dieser Hammer-Affäre kommt und dann noch diese Anhörung beim Kass, muss ich wirklich sagen, also so eine Kombination, auch gerade in der heutigen Zeit, an Absurditäten ist mir selten untergekommen hier bei uns.
Ich glaube, es gibt so Sportler, Athleten, manche, die so sehr in ihrer eigenen Welt leben, in ihrem eigenen Kosmos, der, ja, was weiß ich, dann nur besteht aus, sagen wir jetzt mal, Training und Wettkämpfen und gegebenenfalls auch, im Fall von Sun Yang jetzt vielleicht auch damit, wie man sich anderweitig noch einen Vorteil verschaffen kann, dass so manche Dinge, die wir im völlig normalen Leben als selbstverständlich erachten, gar nicht bis zu denen herangetragen werden. Das erste Mal habe ich das gedacht, an dem Moment, wo du das mit dem Führerschein erzählt hast, beziehungsweise wo er fuhr mit dem Führerschein, als er dann auch gesagt hat, ich hatte das parallel jetzt mal auch ein bisschen mal nachgeguckt, weil mich das auch interessierte, was du erzählt hast, um mal zu gucken, was steckte da noch hinter, dass er dann Entschuldigung, auch gesagt hat, er kennt die Gesetze nicht gut genug, weil er eben so viel und so intensiv trainiert, ja, und so weiter. Ja. Und das klingt natürlich wie eine total billige Ausrede. Ich glaube tatsächlich, dass es Leute gibt, bei denen das zutrifft. Also vielleicht jetzt nicht in dem konkreten Fall so eins zu eins, aber so, dass so ganz alltägliche Sachen für uns, sage ich jetzt mal, für manche einfach irgendwie keine Rolle spielen. Und auch diese Vorbereitung auf diesen Gerichtstermin mit der Übersetzerin, also das ich weiß gar nicht, wie das sonst zu erklären sein sollte. Also außer, dass man sagt, irgendwie, ja, komm du und wir haben unsere Taktik und sagen eh immer nur das Gleiche und ich, also das kommt mir irgendwie alles so ein bisschen, Jesus, Entschuldigung, kommt mir irgendwie alles ein bisschen so vor. Das soll das natürlich nicht im Ansatz auch nur entschuldigen. Ich glaube, und man liest es ja auch, dass er jetzt nicht immer der angenehmste Typ ist, irgendwie Sun Yang. Und ja, also ich fände es jetzt ehrlicherweise gut aus meiner Perspektive, meinetwegen können wir es auch dann jetzt dann schon machen und das Interview dann jetzt separat davon betrachten, ja. Aber ich fände es jetzt schon gut, wenn er nicht nach Paris käme, muss ich ehrlicherweise sagen. Also er hat ja schon nach dieser ersten Sperre, die lag ja dann logistisch, sage ich mal, so günstig, dass er nichts verpasst hat, dann finde ich, wäre es irgendwie gefühlt einigermaßen gerecht, wenn er dieses Highlight jetzt verpassen würde, die nächsten Olympischen Spiele, dann wäre er dann, glaube ich, 36. Mhm. Auch nicht ausgeschlossen, aber ja.
Ja.
Aber super interessant und diese Geschichte mit dem Hammer und wie man sich das dann so vorstellt in diesem Raum, dann ist da seine Mutter dabei und ein Security und der will diese. Und
die Handytaschenlampe, das ist für mich so ein Bild. Ja.
Also
Viertel nach drei irgendwie. Also, ja. Also, man muss sich auch mal, also ich finde auch, wenn man sich mal, also ich sag mal so, schon dieser Assistent für die Urinprobe, ne, dass der da schon Fotos macht, so als Erinnerungsfotos, ist auch, tut mir leid, also das geht auch gar nicht, ne, in so einem Fall. Also was soll das denn? Ne? Also das ist ja auch wirklich so unprofessionell. Aber wie das dann hinterher alles ausgeartet ist und über Stunden hinweg, man will ja gar nicht wissen, also ich meine, die werden sich ja nicht nur 2 Stunden angeschaut haben oder sowas, ne? Was da sicherlich auch für Wortwechsel passiert sind und so, es ist eine dermaßen absurde Szene und dann die Nummer mit dem Hammer wirklich dann noch, es ist, ja, das ist schon echt ein besonderer Fall, muss man sagen, ja. Es gab übrigens, ja, ich habe gelesen, auch so ein bisschen die Vermutung, dass es vielleicht sogar eine Taktik war, dass die mit einer Übersetzerin da ankommen, die kaum besser Englisch spricht als er selbst, so wie es ja ein bisschen. Ja, voll,
das kann, ne, auch sein.
Also,
ja, naja, absolut. Das mag wirklich auch der Fall gewesen sein. Mir ist gerade noch eine Frage gekommen, vielleicht jetzt schon mal als Überleitung zu dem Interview, das ich ja auch schon hören konnte. Also es ist wirklich super cool. Es wird auch vieles erklärt, von dem man vielleicht irgendwie so gedacht hat, dass man es weiß und dann gemerkt hat, ah, man weiß es doch nicht, und so ein paar Fragen, die man irgendwie sich dann immer mal stellt. Tatsächlich, was glaube ich nicht beantwortet wird, was mir jetzt gerade aber auch eben erst kam im Zuge dieser Sperre, vielleicht können wir jetzt mal versuchen, während ihr alle das Interview hört, dass wir es irgendwie noch rausfinden, ob nämlich Sportler während einer aktiven Sperre trotzdem getestet werden. Das ist tatsächlich was, also wurde Sun Yang jetzt in den letzten Jahren getestet, obwohl er ja gesperrt war. Ich meine, er kann ja jetzt trainieren wie ein ganz normaler Athlet, der sich auf irgendeinen Wettbewerb vorbereitet. Und ob das irgendwie der Fall ist, das müssten wir jetzt vielleicht mal nachgucken. Ich hoffe, wir
finden es raus. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber eine kleine Einschränkung, er darf nicht trainieren wie ein ganz normaler Profi, denn zum Beispiel beinhaltet die Sperre bei ihm auch, dass er nicht irgendwo einer, ich sag mal, chinesischen Schwimmstätte des chinesischen Verbandes irgendwie trainieren darf. Ah. Das ist nämlich tatsächlich auch, das habe ich noch weggelassen, weil ich schon so lang geworden bin, zwischendurch gab es Fotos und Vorwürfe tatsächlich, dass er das gemacht hat. Ich glaube, vor 1 oder 2 Jahren oder sowas. Aber eigentlich darf er, also natürlich kannst du niemandem verbieten zu schwimmen oder so, ist ja wohl logisch, ne? Du darfst ja auch in einem Sprinter, kannst ja nicht sagen, du läufst jetzt nicht, wenn du 4 Jahre gesperrt bist. Aber jetzt nicht im normalen Trainingsumfeld, das geht nicht. Aber wie das mit dem Test ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Guter Hinweis, habe ich gar nicht drüber nachgedacht im Vorfeld. Wir können mal gucken, ob wir das vielleicht noch rauskriegen.
Ja.
Gut. So, und während wir das versuchen,
genau.
Dürft ihr jetzt das Interview hören, wie gesagt, mit Frau Dr. Eva Bunthoff von der NADA. Und da geht es eben dann nochmal ganz im Detail um Trainingskontrollen oder unangekündigte Dopingkontrollen und was man da eigentlich so beachten muss, was da überhaupt erlaubt ist etc. Also ich finde, das ist wirklich sehr interessant, um da nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen. Und das hört ihr jetzt.
Thank you.
Frau Dr. Bunthoff, können Sie vielleicht erstmal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, die sich auch nicht so gut in dem Thema auskennen, was ist denn grundsätzlich eigentlich erstmal eine Trainingskontrolle?
Ja, vielleicht hole ich ein bisschen aus, weil Trainingskontrolle ist ja für die meisten sicherlich kein Begriff. Und was Anti-Doping-Arbeit ist, das wissen die meisten, glaube ich, auch nicht. Also es gibt einfach eine Welt-Anti-Doping-Agentur, die 1999 gegründet wurde. Und es war damals die Idee, wir hatten relativ viele Doping-Skandale in dieser Zeit. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an den Festina-Skandal und ähnliche Skandale in den 90er Jahren und Anfang 2000er Jahre. Und man hat damals einfach festgestellt, wir brauchen eine Agentur, die sich einfach weltweit darum kümmert, dass die Anti-Doping-Arbeit harmonisiert wird, weltweit auch harmonisiert wird. Davor war es eben so, dass jeder Verband so sein eigenes Regelwerk hatte, jeder was anderes unternommen hat, auch in dem Bereich. Und ja, dann wurde die Welt-Anti-Doping-Agentur gegründet und die hat eigentlich ein weltweites Regelwerk etabliert in diesem Bereich. Das Ganze auch auf politischer Ebene durch ein UNESCO-Abkommen dann nochmal gesichert, sodass man also tatsächlich auch alle Staaten, die sich dazu verpflichtet haben, auch auf politischer Ebene über dieses UNESCO-Abkommen, diese Anti-Doping-Arbeit dann auch umsetzen müssen. Und man muss tatsächlich sagen, mittlerweile haben das über 190 Staaten unterschrieben. Also wir sind wirklich das Abkommen, was weltweit eines der größten ist. Es ist nur noch die Kinderrechte sind größer, sodass wir da in der Anti-Doping-Arbeit doch wirklich ein ganz tolles Fundament haben, um einfach wirklich auch für den sauberen Sport uns ja zu bemühen und dafür einzustehen. Das sind so diese Grundlagen, die wir haben in der Anti-Doping-Arbeit und jetzt kommen diese ganzen Kontrollen obendrauf. Die gab es auch schon vorher, bevor es die WADA gab. Das war einfach damals eine Implementierung, dass man gesagt hat, wir müssen die Sportlerinnen und Sportler irgendwie schützen durch eine Art Kontrollfunktion. Das gibt es seit den 60er Jahren und das wurde mit der WADA dann harmonisiert weltweit und dann auch ausgebaut. Vieles in dem ganzen Kontrollsystem sind tatsächlich Reaktionen auf Dopingfälle. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also, dass es zum Beispiel eine sogenannte Sichtkontrolle gibt bei einer Urinabgabe oder sowas, das ist tatsächlich nur dadurch implementiert worden weltweit, dass man gesagt haben, dadurch, dass wir einfach Fälle hatten, wo einfach mit Kunstpenissen und Urinblasen und sowas manipuliert wurde in der Vergangenheit. Also das System hat quasi in der Vergangenheit immer wieder darauf reagiert, was eben dann auch in solchen Skandalen aufgekommen ist. Jetzt ist natürlich eine Trainingskontrolle eine Kontrolle, die außerhalb des Wettkampfs, wir nennen das eben eine Kontrolle, eine Dopingkontrolle außerhalb des Wettkampfs stattfindet. Und das, die kann jederzeit eben stattfinden. Bei den Athletinnen und Athleten, die im Testpool sind, das sind in Deutschland derzeit 8.000 Athletinnen und Athleten. Also das sind wirklich, man muss dazu sagen auch, dass wir das abstufen, also dass wir sozusagen eine Pyramidenfunktion haben, die Athletinnen und Athleten, die wirklich sehr, sehr gut im Top-Level dabei sind, die haben natürlich mehr Kontrollen als zum Beispiel der Nachwuchsbereich. Und dann ist es eben so, dass dann eine Kontrolle außerhalb des Wettkampfs wirklich so ist, also das kann man sich so vorstellen, dass dann der Kontrolleur zum Beispiel zum Trainingszentrum fährt, wo der Athlet trainiert und ihn dann benachrichtigt, dass er dann eine Kontrolle durchführt und dann führt man die eben vor Ort durch, aber es kann auch eben zu Hause sein oder je nachdem, wo eben der Athlet dann auch ist, dass man dann eine Trainingskontrolle durchführt. Genau, also das ist sozusagen eine sogenannte Trainingskontrolle. Trainingskontrolle heißt es eben, weil es außerhalb des Wettkampfs stattfindet, ne? Und dann Athletinnen und Athleten im großen Teil im Training sind.
Verstehe. Das heißt, die Athletinnen und Athleten erfahren dann erst davon quasi, wenn der Kontrolleur im Prinzip vor der Tür steht, sage ich mal so ein bisschen plump.
Genau, das war auch wieder eine Reaktion auf Dopingskandale, dass man eben gesagt hat, es muss eine Art unangekündigte Kontrolle sein, damit man eben auch diejenigen, die gegebenenfalls falsch spielen, erwischt, damit man sie eben nicht vorher benachrichtigt, sondern dass man eben auch die den Sport tatsächlich mit Doping kaputt machen, dann dadurch dann auch rausfiltern kann.
Okay. Ich habe gesehen, in den vergangenen, sage ich jetzt mal so 15 Jahren ungefähr oder 20 Jahren hat die Zahl deutlich zugenommen an Trainingskontrollen jetzt, die NADA durchführt. Ich glaube, es waren jetzt zuletzt 8.000, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist das noch der aktuelle Stand? Also ist das 8.000 im Jahr?
Ja, das ist der aktuelle Stand. Das machen wir aber schon relativ lange. Wir haben mal angefangen mit 4.000 Kontrollen, also mit Gründung. Und diese 8.000 machen wir aber schon deutlich länger. Also wir sind auf dem Stand so ungefähr seit 2011, 2012. Und das ist so auch der Standard bei uns. Das ist so das, was wir ungefähr im Jahr durchführen. Ne? Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Okay. Pandemie gesehen zum Beispiel deutlich weniger. Aber
ja, gut, klar. Da waren ja auch deutlich weniger Sportwettkämpfe. Das heißt also, ich sag mal grob, über 20 am Tag sind das ja dann schon im Durchschnitt. Können Sie sagen, wie viele Kontrolleure, Kontrolleurinnen dann irgendwie im Einsatz sind? Gibt es dann Leute, ich sag mal, wie kann man sich das vorstellen, die wirklich quasi jetzt ihren Arbeitstag damit verbringen, von A nach B zu fahren und Athletinnen und Athleten zu kontrollieren?
Genau, also die NADA hat verschiedene Unternehmen dafür beauftragt, um Kontrollen durchzuführen. Diese Unternehmen machen das seit Gründung der NADA und die haben eben Kontrolleure weltweit angestellt, weil man muss ja auch dazu sagen, dass wir Athletinnen und Athleten haben, die nicht jeden Tag einfach zu Hause sind und dann zu ihrem Training gehen und wieder nach Hause gehen. Nein, so ist es bei Athletinnen und Athleten nicht. Die fahren ins Trainingslager, ins Ausland, die sind bei Wettkämpfen im Ausland, sind viel unterwegs, sodass wir wirklich da auf ein Kontrolleursnetzwerk von um die 350 Kontrolleure und Kontrolleurinnen zurückgreifen können und dann auch wirklich sehr flexibel Kontrollen durchführen können.
Die dann auch, ich sag mal, zum Beispiel in einem Urlaubsfall auch außerhalb von Deutschland
Ja,
eingesetzt werden.
nicht nur im Urlaubsfall, sondern
Ja,
vor
stimmt,
allen
Training ist
Dingen,
ja auch
wenn
so
die
ein Ding. Ja, richtig.
Trainingslager sind und
Ja,
solche Sachen.
klar, okay. Dann einmal so konkret, können Sie sagen, wie so eine Trainingskontrolle grundsätzlich genau abläuft? Also zum Beispiel wird dann im Normalfall nur eine Urinprobe genommen oder ist auch immer eine Blutprobe dabei? Das ist ja auch, glaube ich, eine Kostenfrage, oder?
Klar, es ist Kostenfrage ist alles, aber nein, also es ist tatsächlich so, bei unseren Trainingskontrollen, ich könnte jetzt ausholen, es gibt einen Standard der Welt-Anti-Doping-Agentur, wie eine Trainingskontrolle abzulaufen hat. Und das ist weltweit gleich. Also da gibt es einfach diesen ganz klaren Standard, den wir auch nachführen müssen. Also es fängt an mit mit dem Ausweis, jeder muss sich ausweisen, jeder muss klar darstellen, wer er ist. Das muss sowohl der Kontrolleur machen als auch der Athlet und dann geht es in diese Kontrollsituation. Ich verweise in diesem Fall gerne auf unser Video, weil das ist am einfachsten, um es dann jetzt nicht im Einzelnen darzustellen. Sie haben die Frage gestellt, was wir machen. Wir machen nicht nur Urinkontrollen. Klar, Sie haben auch die Blutkontrolle erwähnt, aber für uns ist es in der NADA ganz wichtig, dass wir den Athletinnen und Athleten in der Zukunft eine Erleichterung schaffen. Und es gibt einen sogenannten Dried Blood Spot-Test. Der ein oder andere, der Kinder hat, kennt das. Es gibt das Neugeborenen-Screening. Und wenn man Kinder hat, die geboren, ganz neu geboren sind, dann gibt es dieses Screening an der Ferse. Dann kleiner Blutstropfen entnommen und dann ist das ganze Thema auch schon erledigt. Also diesen Test, der wurde adaptiert auf die Anti-Doping-Arbeit und es ist relativ simpel. Das gibt es auch für die Fingerbeere. Wir haben damit angefangen, 2015 in der Fingerbeere das auszuprobieren. Damals war es von der WADA noch nicht akkreditiert. Das heißt, es waren alles Forschungsprojekte, um da eine Erleichterung für Athletinnen und Athleten zu schaffen. Mittlerweile gibt es da wirklich auch Devices, die man auf den Arm setzt, draufdrückt. Innerhalb von 3 Minuten ist das Ganze erledigt und das sind tatsächlich Kapillarblutgeschichten. Also das läuft dann, das ist ganz wenig schmerzhaft. Also das ist wirklich so eine kleine Nadel, die geht in den Oberarm. Es gibt auch mittlerweile Studien zum Thema Pain-Free. Also das ist wirklich eine Riesenerleichterung und in die Richtung werden wir auch weiter gehen, um es den Athleten zum einen schneller zu machen, weil wenn man auf die Toilette geht oder eine Urinkontrolle nehmen muss, dann ist es doch oft so, dass die Athletinnen und Athleten vielleicht nicht gerade auf Toilette müssen. Dann muss man warten. Das kann ein langer Prozess werden. Auch eine Blutkontrolle, je nachdem, wofür wir sie nehmen, kann auch länger dauern, sodass wir da versuchen, auch in der Zukunft den Athletinnen und Athleten mehr Erleichterung zu schaffen. Und dieser DBS-Test ist zum Beispiel seit Ende 2021 auch seitens der Welt-Anti-Doping-Agentur gestattet. Bis dahin haben wir das alles im Rahmen von Forschungsprojekten durchgeführt, sodass wir auch mehr und mehr solcher DBS-Kontrollen durchführen, um da auch einfach eine Erleichterung zu schaffen.
Okay, verstehe. Das heißt natürlich dann auch, sag mal, die Kontrolleurinnen und Kontrolleure, die haben also ganz, ganz festen Ablaufplan, wie sowas abläuft. Also was die dürfen, was nicht, etc. Das ist komplett
Das ist ganz
festgelegt.
standardisiert, genau. Das ist absolut weltweit standardisiert. Also das ist wirklich ein ganz klarer Ablaufplan, ne? Es gibt dann auch 3 unterschiedliche Kits. Der Athlet darf sich dann auch, also Kit ist das Material, was wir hinterher nutzen für die Kontrolle. Das darf sich der Athlet auswählen und dann ist auch ganz klar geregelt, wer was in der Hand hält und wer was zumachen darf und hinterher auch gucken darf, ist es wirklich zu, wie das ganze Prozedere, entweder auf der Toilette, Blutkontrolle oder DBS, wie das abläuft. Also das ist absolut standardisiert. Weltweit auch vorgegeben von der Welt-Anti-Doping-Agentur und das ist auch absolut essentiell, sowas einzuhalten.
Okay. Wie sieht das mit Uhrzeiten aus? Ich glaube, die Standardzeiten sind ja von 6 bis 23 Uhr, wenn ich das richtig gesehen habe, aber man kann auch abweichen, ne? Theoretisch zumindest. Ich weiß ja nicht, wie oft das gemacht wird. Aber das ist grundsätzlich hält man sich aus Kontrolleurssicht an diese Zeiten. Und ist das, gibt es an Tagen irgendwie Einschränkungen?
Nein, also wir können 24, 7 Tage die Woche grundsätzlich kontrollieren, aber es ist richtig, aufgrund der Verhältnismäßigkeit ist natürlich eine Nachtruhe gegeben und die Nachtruhe soll natürlich auch nicht gestört werden, wobei wir natürlich jetzt, wir reden von Athletinnen und Athleten, die viel weltweit unterwegs sind. Das heißt, wir haben viel über, also wir haben Flugzeiten, wir haben all sowas. Auch sowas muss natürlich mit einkalkuliert werden in der Kontrollplanung, aber die Nachtruhe muss natürlich gegeben sein, es sei denn, es sind natürlich Anhaltspunkte da, dass man dann auch vielleicht mal nach 23 Uhr kontrolliert, aber das ist nicht der Regelfall.
Okay, also es ist eher die absolute Ausnahme, weiß ich nicht, dass man mal um 3 Uhr plötzlich mal einer da klingelt oder so. Das passiert eigentlich nicht.
Das passiert so gut wie gar nicht, weil ne,
Okay.
es ist einfach eine Verhältnismäßigkeit, muss gegeben sein und es muss auch eine Nachtruhe, gerade für Athletinnen und Athleten, ne, die brauchen ihre Ruhephasen, das ist essentiell. Aber sobald natürlich Anhaltspunkte da sind, kann sowas natürlich dann schon auch vorkommen.
Okay. Und aus Athletensicht, wie sie, also dürfen, sollen die eine zweite Person noch anwesend haben? Irgendwie eine Art Vertrauensperson? Oder wie
Das
läuft das da
dürfen
ab?
sie.
Das,
Das dürfen
okay.
sie auf jeden Fall. Das empfehlen wir auch, wenn die Athletinnen und Athleten sich unsicher sind. Gerade wenn Athletinnen und Athleten neu im System sind, da ist es für uns natürlich wichtig, der erste Kontakt sollte in der Prävention stattfinden. Wir haben ein großes Präventionsprogramm. Da geht es wirklich darum, die Athletin mitzunehmen, sie aufzuklären, ihnen aber auch das Wichtige der Kontrolle. Wie läuft eigentlich so eine Kontrolle ab? Welche Rechte hast du? Welche Pflichten hast du? Ne? Also das ist ganz wichtig in unserer Präventionsarbeit. Aber auch, ich meine, wir haben auch in Teilen minderjährige Athletinnen und Athleten im Testpool. Das hängt ja von Sportart zu Sportart sehr ab, wann die Höhepunkte sind. Und gerade da ist es Pflicht. Also da ist es absolut essentiell, dass auch jemand dazukommt, dass jemand den jungen Athleten begleitet. Und wir empfehlen das auch immer, dass Athletinnen und Athleten jemand zur Kontrolle dazuziehen. Aber es gibt natürlich auch sehr routinierte Athletinnen und Athleten, die sind lange im Testpool, die kennen sich aus, die wissen, worum es geht. Und bei denen, wenn sie das nicht wollen, ist das auch nicht notwendig. Ne? Also das ist natürlich ein klares Athletenrecht, jemanden dazuzunehmen. Und wie gesagt, wenn sie neu sind, dann ist das schon auch, glaube ich, schöner, wenn man noch jemanden dabei hat bei so einer unbekannten Situation, die man vielleicht mal in einer Präventionsschulung gehört hat und wie das auch funktioniert. Aber genau, das ist ein klares Athletenrecht, jemanden mitzunehmen und gerade bei Minderjährigen eben auch dann Pflicht.
Okay, verstehe. Sollte das mal in einer Situation nicht möglich sein, warum auch immer, darf der Athlet dann zum Beispiel die Probe in dem Fall verweigern, ohne dass es da Konsequenzen gibt, oder?
Nee, also eine Verweigerung einer Kontrolle ist grundsätzlich im Regelwerk nicht vorgesehen. Das sind eben
Okay.
diese Schlupflöcher, von denen ich vorher schon gesprochen habe, dass wenn wirklich jemand manipulieren will, könnte er jedes Mal sagen, es ist keine Vertrauensperson da und damit hat sich das Thema erledigt. Das geht nicht im Re laut Regelwerk, aber es gibt natürlich eine gewisse Zeit, die auch Kontrolleure auf eine Vertrauensperson warten würden. Und dadurch, dass es bei Minderjährigen ja auch vorgesehen ist, geht eine Kontrolle bei Minderjährigen ohnehin nicht in dem Bereich. Und jeder, der natürlich jemanden dabei haben will, das hat bisher eigentlich nicht dazu geführt, dass eine Kontrolle verweigert wurde.
Okay. Können Sie einmal grundsätzlich erklären, wie genau die Athletinnen und Athleten mitteilen müssen, wann sie wo sind? Also ist das, ich stelle es also nur mal als Beispiel, ich könnte mir ja mal vorstellen, also ich privat jetzt, ich könnte ja auch mal abends plötzlich entscheiden, ach, weißt du was, wir gehen vielleicht noch mal was essen oder so. Und man hat das ja wahrscheinlich, man muss das ja im Vorfeld, soweit ich weiß, in dem System bei der NADA quasi den Aufenthaltsort hinterlegen. Wie spontan kann man denn dann noch wechseln oder wie konkret muss das genau sein? Und ja.
Genau, also vielleicht stufen wir hier nochmal ab. Ich hatte ja eben schon mal von dieser Pyramide gesprochen. Nicht alle Athletinnen und Athleten müssen uns mitteilen, wo sie sind, um die Kontrolle stattfinden zu lassen. Also die Athletinnen und Athleten im untersten Kader zum Beispiel senden uns ihre regelmäßigen Tätigkeiten einmal im Jahr und damit ist das Thema erledigt. Auch, ich sag mal, Ligaspieler und ähnliches, da läuft das über eine Liga-Abmeldung. Auch da, die sind nicht unbedingt an Adams gebunden. In den Mannschaftssportarten sind zum Beispiel nur die Nationalspieler. Ich rede von Adams. Adams ist ein System, was wir eben nutzen. Das System wird von der Welt-Anti-Doping-Agentur für uns bereitgestellt. Also es ist ein weltweites System, auch womit alle anderen in der Welt auch arbeiten, auch die Athletinnen und Athleten in anderen Ländern. Und ich sage mal, die Spitze muss sich in Adams eintragen. So heißt es, Anti-Doping Administration System ist es und Management System, so, damit wir das M noch dabei haben. Genau, und Da geht es eben dann darum, dass die Athletinnen und Athleten ihre Aufenthaltsdaten so eintragen, dass wir sie im Fall einer Kontrolle erreichen können. Sie haben aber die Möglichkeit, das Ganze ist natürlich auch App-basiert, das jederzeit zu ändern. Also die Eintragungen müssen so sein, dass wir sie erreichen können. Das ist einfach das Essentielle. Wir wollen nicht die Athletinnen und Athleten in ihrem Leben einschränken, darum geht es überhaupt nicht, sondern sie müssen halt einfach nur irgendwie erreichbar sein, damit wir eine Kontrolle durchführen können. So ist das System, ne? Also natürlich soll jeder abends ins Kino gehen können, natürlich darf jeder abend essen gehen und natürlich sollte auch jeder sich mit seinen Freunden verabreden können, wenn er Freizeit hat oder ne, wenn kein regelmäßiges Training ansteht, weil das sind ja die Sachen, die regelmäßig eingetragen werden. Also im System ist es so, das sind meine regelmäßigen Tätigkeiten und alles andere ist dann ein Add-on, dass wir einfach jemanden dann auch erreichen können. Was eben ganz wichtig ist, ist, es gibt bei den wirklich, das ist der kleinste Testpool auch bei uns, das ist der höchste Testpool, die Athletinnen und Athleten, die absolut in der Spitze sind, gibt es seitens der Welt-Anti-Doping-Agentur eine Vorgabe, dass sie am Tag eine Stunde eintragen, in der sie auf jeden Fall an einem Ort zu erreichen sind. Und die kann eben nur bis kurz vorher verändert werden. Während der Stunde kann sie eben nicht mehr verändert werden. Das ist die einzige Einschränkung für diese Athletinnen und Athleten, was aber wirklich die Spitze des Eisbergs darstellt. Aber ansonsten ist es natürlich, ne, es soll keine Lebenseinschränkung sein. Es soll so sein, jeder soll sein Leben natürlich weiterleben.
Ja.
Aber es ist natürlich so, dass sie das dann, ne, also ich meine, die sind halt heute affin mit solchen Smartphones und Ähnlichem, dass sie das einfach dann auch ändern können, wenn sie das genau nicht innerhalb der regelmäßigen Tätigkeiten machen. Aber das Wichtige ist halt einfach, dass wir sie erreichen können. Es reicht auch aus, da gibt es ein Kommentarfeld, das man einfach reinschreibt, wo man sich befindet oder wie auch immer. Und man auch ne, ich meine auch solche Sachen wie, ich habe eine Klausur in der Uni. Ich meine, da wollen wir natürlich jetzt auch nicht da reingehen und jemanden während der Klausur rausholen. Also so,
Ja.
das sind ja so diese täglichen Geschichten. Das sind für uns einfach wichtige Hinweise, die wir haben, dass wir sagen können, okay, da müssen wir halt dann schon schauen, dass das nicht sinnvoll ist. Und genau, man muss die Kontrollzahlen ja auch, Sie hatten eben von 20 Kontrollen am Tag. Das ist das, was wir organisieren, sicherlich, aber das betrifft ja jetzt nicht den Athleten, ne? Also wir machen keine 20 Kontrollen bei einem Athleten am
Nein, nein.
Tag, sondern dass die Kontrollzahlen differenzieren sich eben auf diese 8.000 Athletinnen plus die Ligaspieler, ne? Also das muss man dann schon runterrechnen.
Okay. Und was passiert, oder sag mal, welche Folgen hätte es, wenn eigentlich klar vereinbart ist, Athletin oder Athlet X muss an Ort Y zu dem Zeitpunkt sein, das ist so, und ist dann nicht da, wenn der Kontrolleur kommt? Ist das quasi wie eine Verweigerung oder wird dann erstmal geguckt, was los ist? Ja.
Korrekt. Genau,
Okay.
es ist korrekt. Also wir treffen einen Athleten nicht an oder der Athlet hat vielleicht seine Aufenthaltsdaten nicht eingetragen. Wir wissen nicht, wo er ist, dass wir ihn erreichen können oder so ähnliches. Dann ist es so, dass eine Kollegin bei uns aus dem Ressort Recht dann tatsächlich hinterhergeht und sagt, was ist denn los gewesen? Hattest du einen Notfall? War irgendwas, was dich dafür entschuldigt, dass wir dich nicht erreichen konnten? Fordert eine Stellungnahme eben auch ein. Und dann gibt es ich vergleiche es ganz gerne mit einer Art gelben Karte, das nennt sich ein Strike. Und wenn das eben dreimal in 12 Monaten stattfindet, dann wird das Ganze schon als Verstoß gewertet. Also dann ist es eben so, dann geht es automatisch in ein Verfahren und dann kann auch eine Sperre da am Ende stehen. Das Wichtige ist, das ist auch wieder eine Reaktion des Systems. Es gab eben Athletinnen und Athleten, die haben sich Dopingkontrollen einfach völlig entzogen, um einfach selber dopen zu können. Und dann hat das System gesagt, gut, ich meine, es kann immer sein, dass ein Notfall ist, dass man vergessen hat, was einzutragen. Das kann alles passieren, alles in Ordnung, aber nicht dreimal in 12 Monaten. Ne? Und dann ist es wie so ein Warnschuss im Endeffekt, den man dann hat, wenn man einmal so einen Strike hat. Und der zweite, dann wird es schon eher brenzlig und beim dritten ist es dann eher nicht so
Okay.
gut und dass es dann innerhalb von 12 Monaten dann eben dann auch zu einem Verfahren kommt.
Okay, verstehe. Und ich sage mal so abschließend aus Ihrer Sicht, oder ich weiß nicht, was die NADA da vielleicht für Erfahrungen so hat, können Sie aus Ihrer Sicht sagen, wie die Athletinnen und Athleten so allgemein zu Trainingskontrollen stehen? Also ich denke mal, der überwältigende Teil, der natürlich Interesse an einem sauberen Sport hat, der könnte ich mir gut vorstellen, unterstützt das sehr stark, aber ich weiß ja nicht, wie es so aussieht, weil es klar in gewisser Weise schon die Privatsphäre natürlich etwas einschränkt, auch wenn Sie natürlich recht haben, in der Freizeit etc. Gibt es natürlich weiterhin Freiheiten.
Genau, also es ist ein Job, den die Athletinnen und Athleten tun, sodass das einfach zu diesem Job einfach dazugehört. Aber wir haben sehr viel positives Feedback von den sauberen Athletinnen und Athleten, mit denen wir zusammenarbeiten. Das muss man schon sagen. Die Athletinnen und Athleten in größten Teilen unterstützen das System, dass man vielleicht nicht immer ganz so begeistert ist, morgens um 6 Uhr rausgeklingelt zu werden. Das würde auch mir wahrscheinlich mal so gehen. Aber es gehört für den Großteil dazu, ne? Also das ist das, was wir an Feedback bekommen. Und wenn es Probleme gibt, dann sind wir, und das ist auch für uns ganz essentiell, essentiell auch Ansprechpartner, ne? Also wenn irgendwas schiefgelaufen ist, wenn irgendwas nicht in Ordnung war, dann bitten wir die Athletinnen und Athleten dann auch immer darum, wirklich auf uns zuzukommen und das Thema mit uns zu besprechen. Sicherlich, es gibt ein Regelwerk, an das Regelwerk müssen wir uns alle halten, das ist weltweit gültig, das setzen wir alle um, aber für uns ist es eben essentiell, auch dieses Feedback zu bekommen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dass man in den Dialog treten kann, dass man gegebenenfalls auch Missverständnisse ausräumen kann. Genau, also das ist immer auch etwas, wozu ich immer gerne aufrufe und da haben wir dann doch oft auch sehr positives Feedback.
Geeinigt haben, dass ich jetzt nach dem Interview kurz rauskomme und übernehme, bleibt mir die Freude, Frau Dr. Eva Bunthoff zu danken für dieses ja wirklich fantastische Interview. Vielen, vielen Dank. Du hast ja schon gedankt, auch von meiner Seite. Spannende Einblicke in den Alltag des Doping-Kontrollsystems, so könnte man es jetzt, glaube ich, mal sagen. Und wir sind euch ja noch eine Antwort schuldig. Tatsächlich haben wir beide gesucht und Benny hat gefunden bei der WADA, dass sich tatsächlich auch Athletinnen und Athleten, die sich in einer Sperre befinden, jederzeit bereithalten müssen für Dopingkontrollen, damit sie überhaupt wieder die Möglichkeit haben, später in den aktiven Sport zurückzukehren. Das ist also eine der Bedingungen. Das heißt, es wird also auch während einer Sperre getestet. Macht auch nur Sinn. Ich glaube, ja, da sind wir uns einig. Denn ansonsten ist das ja mehr oder weniger fast eine Periode des Freifahrtscheins, irgendwelche Dopingmittel zu nehmen, von denen man weiß, dass sie irgendwie eine Langzeitwirkung haben, die aber dann vielleicht nicht mehr nachweisbar sind nach einer gewissen Zeit. Also ohne dass ich Experte wäre, bin ich mir ziemlich sicher, dass es diese Mittel gibt. Und dementsprechend, genau, macht es einfach nur Sinn, dass da weiter getestet wird, in welchem Umfang, das können wir jetzt nicht sagen. Aber das ist auch nicht so wichtig, glaube ich, sondern überhaupt grundsätzlich, da wird weiter getestet, kann weiter getestet werden. Ja, Benny, vielen Dank, dass du dich dieses Themas angenommen hast. Ich hatte ja, glaube ich, in der letzten Folge mal gesagt, ich habe irgendwann mal gedacht, vielleicht könnte ich es auch mal machen, habe es dann nur wieder vergessen, ist irgendwas anderes dazwischen gekommen. Bin sehr froh, dass du dieses Thema jetzt wirklich mal gemacht hast und es hat ja wirklich eine Menge zu bieten gehabt. Also wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, die zwei Doping-Geschichten und dann der Ablauf dieser zweiten Nummer, diese Hammer-Affäre. Also es ist ja wirklich wahnwitzig. Und dann, glaube ich, verfolgen wir alle jetzt mal so ein bisschen den Weg weiter von Sonja und gucken wir mal, ob wir den dann, wenn wir jetzt Olympische Spiele haben diesen Sommer, ihn dann irgendwie doch noch im Schwimmbecken sehen oder nicht. Und ja, wie du schon gesagt hast, irgendwie ist es auch ganz cool, mal wieder so eine aktuelle Folge zu
Finde
haben,
auch,
dass man
ja
jetzt so einen Werdegang, das Einzige, was mir eingefallen ist, was wir mal gemacht haben, dass wir über Novak Djokovic mal gesprochen haben, ja, wobei sich da, glaube ich, im Nachhinein rausgestellt hat, das haben wir zu früh getan. Also da ist so viel noch passiert, mhm, jetzt in der Zwischenzeit auch an sportlichen Erfolgen. Aber sie war ein ganz guter Status quo, glaube ich, damals. Ist ja auch schon jetzt wirklich viele, viele Monate, ja, Jahre wahrscheinlich her. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Folge es war. Aber in dem Fall jetzt, ja, lass uns doch einfach mal schauen, was mit Sun Yang passiert. Und ja, dann gucken wir mal. Und haben aber ja auch angekündigt, dass jetzt auch die Geschichte über Sun Yang und auch das Interview mit Frau Dr. Bunthoff nicht das Einzige ist, was euch heute erwartet, denn in der letzten Folge hatte ich ja mal wieder das große Vergnügen, beim skandalösen Quiz zu raten und wie das gute Tradition ist, will ich mich natürlich dafür jetzt bei Benny revanchieren und habe ein kleines skandalöses Quiz vorbereitet. Ganz kurz nochmal die Regeln, ihr werdet sie mittlerweile, ja nicht alle, aber die meisten von euch werden sie kennen, wir haben ja immer mal wieder neue, wer weiß, vielleicht kommen jetzt, haben viele nur darauf gewartet, dass endlich mal eine Schwimmfolge kommt und jetzt sind die ganzen Schwimmfans bei uns am Start, deswegen sei dann doch nochmal kurz erklärt, Benny kriegt von mir maximal 5 Hinweise im skandalösen Quiz, je schneller er den gesuchten Begriff errät, ja, desto besser für ihn. Der Rekord geteilt liegt im Moment bei der Lösung nach 3 Begriffen. Nach drei Hinweisen, Entschuldigung, genau. Also wir haben den ersten Begriff, der immer sehr, sehr unspezifisch ist, und mit soll das Bild, so ist es zumindest gedacht, immer etwas klarer werden, damit am Ende dann auch eine Lösung da steht. Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, mitzuraten, mitzumachen. Das Einzige, was ihr nicht machen könnt, ist das, was Benny darf, nämlich zwei Zwischenfragen stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten können muss. Aber Benny tut das dann, wenn er diese Frage stellt, natürlich auch in eurem Sinne. Und so profitiert ihr dann auch von dieser Geschichte. Und dann würde ich jetzt mal sagen, Benny, legen wir los, wenn du dich bereit fühlst.
Ich bin bereit. Ich habe Zettel und Stift parat und bin gespannt.
Sehr gut. Alles klar. Dann haben wir Hinweis Nummer 1 und der lautet, nicht nur aufgrund der 1,85 Meter Körpergröße gehört die von uns gesuchte Person zu den größten ihrer Sportart.
Okay, ein Hinweis, der ein sehr, also ich direkt finde, ein sehr guter erster Hinweis, weil es ein Hinweis ist, der schon sehr viel ausschließt, aber fast nichts verrät, wenn ich das mal so sagen kann. Okay. Also mit 1,85 Meter gehört die zu den größten, die gesuchte Person zu den größten ihrer Sportart. Also wer zum Beispiel, also jetzt weiß direkt jeder, aber ich denke ja nur laut, Fußballer sind raus, Basketballer sind raus, Tennisspieler sind raus, also alle möglichen Sportarten, die man sich da so vorstellen kann, Schwimmer sind auch raus, um das mal von heute direkt mit reinzunehmen. Das heißt, wer könnte denn so mit 1,85, man könnte theoretisch zum Beispiel sagen, es ist vielleicht ein Skispringer. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie groß die Größten sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ungefähr da endet. Theoretisch könnten es auch Jockeys sein, aber da ich keinen einzigen kenne, werde ich bis zu Hinweis 5 gehen, wenn es so ist. ja, also das sind jetzt so die ersten beiden Sportarten, die mir da so ganz spontan einfallen. Ich meine, auch im Radsport sind es jetzt nicht die Riesen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da doch noch einiges ein bisschen größer ist. Mal gucken, wo wir uns fühlen, aber das würde ich jetzt noch nicht hundertprozentig ausschließen. Also ich werde auf keinen Fall irgendwie einen Tipp schon abgeben können. Doch, weißt du was, ich gebe einen Tipp. Warum gebe ich einfach keinen? Ich kann doch einen Tipp abgeben. Ich habe jetzt erstmal Skispringen war der erste Gedanke für mich und deswegen sage ich Andreas Goldberger.
Schöner Tipp, ist aber nicht richtig.
Okay, schade.
Das bedeutet automatisch, dass wir zum zweiten Hinweis kommen.
Ja. Der ist ja gar nicht so groß. Der ist einfach der erste, der mir gerade eingefallen ist. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass er auch noch verhältnismäßig groß sein muss. Okay, egal. Ja.
Zweiter Hinweis, der lautet, viele von uns, hier steht, viele kennen die von uns gesuchte Person, so, wissen aber nicht, dass nur zwei Personen aus dem Land der gesuchten Person mehr olympische Goldmedaillen gewonnen haben als diese.
Okay, also wir suchen einen sehr prominenten Athleten oder Athletin. Und es gibt nur zwei aus dieser Nation, die mehr Goldmedaillen haben. Da das viele von uns nicht wissen, gehe ich davon aus, dass diese gesuchte Person vielleicht sogar die prominenteste aus ihrem Land ist, möglicherweise. Aus sportlicher Sicht zumindest. Das wäre denkbar. Goldmedaillen. So, wir sind also auf jeden Fall in irgendeiner Form auch olympisch. Möglicherweise sind wir auch in der Leichtathletik.
Ich hab vorgelesen, mehr olympische Goldmedaillen.
Ach, olympische Goldmedaillen, Entschuldigung.
Ja.
Ich habe erstmal nur Goldmedaillen im Kopf gehabt. Olympische Goldmedaillen. Zwei Leute haben mehr als die gesuchte Person, aber die gesuchte Person ist möglicherweise bekannteste.
Möchtest du, dass ich
Lies den Tipp nochmal bitte vor, ja.
Viele kennen die von uns gesuchte Person, wissen aber nicht, dass nur zwei Personen aus dem Land der gesuchten Person mehr olympische Goldmedaillen gewonnen haben als diese. Okay. Das ist jetzt alles ein bisschen sperrig, weil ich natürlich das Geschlecht nicht verraten will. Das wäre sonst leichter verständlich, aber.
Ja. Okay. Ich stelle jetzt eine Zwischenfrage. die mich zumindest nicht, also mit dem Ziel, dass ich zumindest grob in eine Richtung danach gehen kann. Und die Zwischenfrage ist, wenn wir von olympischen Goldmedaillen sprechen, sind wir dann bei den olympischen Sommerspielen?
Ja, sind wir.
Okay, gut. Alles klar. Ich musste jetzt auf Nummer sicher gehen, einfach klar. Nur, dass es nicht irgendeine Wintersportart oder sowas sein kann. Das ist damit raus. Okay. Dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass wir eine Leichtathletin oder einen Leichtathleten suchen. Das könnte natürlich schon sein. Es könnte ja zum Beispiel eine Frau sein. Was könnte es noch sein? Ich überlege gerade, bei olympischen Sportarten, Goldmedaillen im Plural auch noch. Also Leichtathletik liegt schon sehr nahe. Ne? Also das ist schon realistisch. Und dann auch noch aus der Nation. Ja, das könnten verschiedene Leute sein. Das könnte auch, keine Ahnung, das könnte auch eine deutsche Sportlerin zum Beispiel sein. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es vielleicht eine Frau ist, was ja dann möglich wäre. Aber ich werde jetzt hier, glaube ich, keinen Tipp abgeben, sondern mir noch Hinweis 3 anhören.
Die einzigen Personen aus demselben Land wie die von uns gesuchte Person, die mehr olympische Goldmedaillen haben als diese, sind eine Reiterin und eine Kanutin.
Okay. Also, dann suchen wir eine Frau und ich bin mir auch relativ sicher, ich kann natürlich jetzt auch voll daneben gehen, ich bin mir relativ sicher, dass wir eine deutsche Athletin suchen, weil die Sportarten sprechen dafür. Also es könnte zum Beispiel sein, dass Isabel Wert die Reiterin ist. Das wäre jetzt nur so ein Gedanke von mir. Ehrlicherweise weiß ich nicht, wer die Kanutin ist. Ich weiß, ich lege mich jetzt sehr fest, aber eigentlich spricht ja nichts dagegen, dass ich noch eine Zwischenfrage stelle. Okay, pass auf, ich frage als Zwischenfrage. Suchen wir eine deutsche Leichtathletin?
Nein.
Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Okay, eine Reiterin, eine Kanutin. Das heißt, wir suchen entweder eine deutsche Sportlerin nicht in der Leichtathletik, die, ja, sag ich mal, alle kennen, oder so gut wie alle kennen, viele kennen. Okay, als Beispiel, ich überlege jetzt kurz, wenn wir keine deutsche Athletin suchen, nur theoretisch, kann ja sein, wir suchen vielleicht eine andere Leichtathletin oder so weiter. Wo, in welchem Land könnte noch eine Reiterin und eine Kanutin mehr Goldmedaillen haben? Tja, theoretisch, keine Ahnung, vielleicht so, weiß ich nicht, in Frankreich oder so weiter, aber wen sollen wir da suchen, die viele kennen? Und 1,85 muss sie ja noch groß sein. Das darf ich ja nicht vergessen. Wer könnte da in Frage kommen? Es könnte natürlich auch eine Schwimmerin sein, theoretisch. Aber da kenne ich mich nicht gut aus. Eieiei. Ich hatte die große Hoffnung, dass ich in 3 schaffe diesmal wieder, aber die Chancen stehen nicht gut aktuell, muss ich sagen. Ich versuche es nochmal kurz, ich will es nicht zu sehr in die Länge ziehen, aber ich versuche nochmal kurz zu rekapitulieren. Also, wir suchen eine Frau, die 1,85 Meter groß ist, sehr prominent ist und ich sag mal, die drittmeisten olympischen Goldmedaillen in ihrem Land hat, oder? So kann ich das doch auch interpretieren. Ja.
Ja, Daniel nickt. Ja, die drittmeisten olympischen Goldmedaillen in ihrer Nation, kannst du so sagen, ja. Das habe ich so vorgelesen mit anderen Worten.
Ja. Okay, so, dann haben wir eine Reiterin und eine Kanutin, die haben jeweils mehr. Also wie gesagt, bei der Reiterin, da muss ich direkt an Isabel Wert denken. Bei Kanutin kommt mir niemand in den Kopf. Da ist jetzt die Frage, liegt das daran, dass ich absolut überhaupt keine Ahnung vom Kanusport habe, was definitiv so ist, dass ich nicht mal eine so herausragende deutsche Kanutin auf Anhieb kenne. Vielleicht fällt mir der Name ein, also vielleicht, wenn ich den Namen höre, sage ich, ach ja, das kann natürlich sein. Aber muss ja nicht sein. Ne? Aber wer könnte es dann noch sein? Es ist keine deutsche Leichtathletin. Ja, nee, also es kann natürlich, weiß ich nicht, eine US-amerikanische Leichtathletin sein oder sowas. Aber Das werde ich, das werde werd ich nicht ins Ziel kommen, so. Dann, ich brauche Hinweis 4. Tut mir leid.
Und
Naja,
der
also,
lautet:
ja.
Ihre 6 olympischen Goldmedaillen gewann die von uns gesuchte Person alle bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul. Nach Summe der Titelgewinne bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften ist die Person mit insgesamt 22 Titeln die bisher erfolgreichste Schwimmsportlerin ihrer Nation. Und jetzt ist mein AirPod aus, Benny. Warte. Du sagst am besten nichts. Kannst du mich hören wieder?
Ja.
Super, dann machen wir einfach weiter. Also, die 22 Titel, die insgesamt die bisher erfolgreichste Sportlerin in dieser Sportart ihrer Nation. Und dazu kommen noch 5 Weltrekorde.
Okay. Also wir suchen eine Schwimmerin. Jetzt ist also... Ich laufe die ganz große Gefahr, die Frage nicht beantworten zu können, sage ich dir jetzt schon. Weil da kenne ich mich nicht gut aus. Da hört es bei mir bei Britta, Steffen und Franziska von Almsick schon fast auf. Eine Schwimmerin, die 88 komplett dominiert hat. Den Namen muss ich doch kennen. Aber wer soll das sein, ne? Also entweder ich stehe massivst auf dem Schlauch gerade und es wird sehr peinlich und alle packen sich an den Kopf, so wie ich es gerade auch mache. Die viele kennen, eine Schwimmerin 1988. Gott. Der Name fällt mir nicht ein. Ich habe
Ich
hier.
leide mit dir, Benny. Es ist doof. Manchmal hat man einfach den einen Namen nicht präsent und dann ist es einfach ärgerlich. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt außer dem 5. Hinweis, den ich noch habe, dir sonst noch Gutes tun könnte.
Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ich versuche trotzdem nochmal nachzudenken. Also, eine Schwimmerin. Also, ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass wir eine deutsche Schwimmerin suchen, weil. Ich kenne definitiv keine andere Schwimmerin, die 1988 aus einem anderen Land abgeräumt hat, wie.
Okay, also pass auf, das kann ich jetzt noch sagen, weil ich glaube, das war gerade tatsächlich hier, weil während ich vorgelesen habe, mein Kopfhörer leer gegangen ist und ich den anderen reintun musste. Also dann habe ich es wahrscheinlich nicht eins zu eins perfekt vorgelesen. Also wir suchen tatsächlich die deutsche Schwimmsportlerin. Also Deutschland, du bist in
Okay.
Deutschland auf jeden Fall richtig. Das,
Okay,
wenn
okay,
ich es nicht
okay.
vorgelesen habe, dann wollte ich es
Okay,
vorlesen.
okay, okay. Gut. Tja, wer war da Ende der 80er noch? Oh Gott, ich werde mir gleich so an den Kopf packen. Aber es fällt mir nicht ein. Daniel, es ist peinlich und ich brauche Hinweis
Das
5.
hat mit peinlich nichts zu tun. Erst recht nicht, weil du sonst immer der Quizgott schlechthin bist. Der 5. Tipp, ich hoffe ehrlicherweise, er hilft dir, weil ich weiß nicht, ob es reicht, um nachher wirklich auf den Namen dann zu kommen. Der 5. Tipp lautet: Heute gibt es kaum mehr Zweifel daran, dass die Person während ihrer aktiven Zeit gedopt hat. Ihrer erfolgreichen Karriere als Sportjournalistin im ZDF hat das jedoch nicht geschadet.
Jetzt habe ich glaube, ich habe ich sogar ein Gesicht im Kopf. Tja. Also bei Hinweis 5 nicht antworten zu können, Daniel, das ist schon so, dass ich kurz davor bin, hier die Aufnahme abzubrechen.
Ja, ich mache mir
Aber
natürlich jetzt auch gerade irgendwie Sorgen,
ich
dass
stehe
das Quiz zu
massivst auf dem
schwer war,
Schlauch.
aber.
Nein, 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 das Quiz war nicht zu schwer. Ich stehe massivst auf dem Schlauch. Es geht um, also ich habe, glaube, ich habe sogar ein Gesicht im Kopf. Es geht um eine Person, über die habe ich jetzt schon so lange nicht mehr nachgedacht, dass mir der Name nicht einfällt. Tja, wie lange sollen wir das Debakel und das Desaster hier noch in die Länge ziehen, ist die
Ja,
Frage.
Debakel und Desaster sagst du, aber du kannst mir auch gerne sagen, wenn ich es auflösen soll. Also wenn du jetzt auf den Namen nicht kommst, dann kommst du halt nicht drauf. Das kann ja mal passieren.
Ja, ich werde jetzt nicht hier nebenbei das Handy in die Hand nehmen und dann so tun, als ob. Ne? Also das so lügen wir unsere Hörerinnen und Hörer nicht an.
Soll ich es auflösen?
Ich hoffe, ich habe über die Jahre hinweg genug Sympathie gesammelt, dass der eine oder andere oder die eine oder andere mitleiden mit mir gerade.
Das glaube ich schon, ja.
Ich glaube, das wird nichts mehr.
Ja, wir suchen nach Christine Otto.
Oh Gott! Ja.
Was sollen wir sagen, Benny?
Oh Gott, das ist, Christine
das ist
Otto.
Wie verhext. Du sitzt es manchmal da und du kommst nicht drauf.
Boah, ey, ganz ehrlich, ich wäre in 5 Minuten nicht auf den Namen gekommen. Boah, ich habe schon so lange nicht mal an Christine Otto gedacht. Oh Gott.
50 Meter Freistil, 100 Meter Freistil, 100 Meter Schmetterling, 100 Meter Rücken, 4x100 Freistil und 4x100 Lagen. 6 olympische Goldmedaillen 1988. Ja, immer schon gab es natürlich damals ehemalige DDR-Athletin, SCD-HFK Leipzig. Natürlich auch Spekulationen darüber, ob nicht auch Christine Otto gedopt haben soll. Jahrelang waren es nur Zweifel. Dann waren eigentlich die Zweifel seit ungefähr den 2010ern relativ ausgeräumt, wobei halt nie endgültig bewiesen. Sie hat es auch nie zugegeben. Letzten Endes, es gibt Berichte und es gibt mittlerweile auch Akten dazu, die das sehr, sehr nahelegen, dass das alles so passiert ist, dass auch Christine Otto leistungssteigernde Mittel genommen haben soll. Nichtsdestotrotz, tatsächlich wurden ja auch einige Titel aberkannt, auch so ein Titel wie Weltschwimmerin des Jahres und so weiter wurde rückwirkend dann nachher deswegen aberkannt. Aber beruflich danach hatte das keine Konsequenzen und ist weiterhin ja ein Gesicht auch des ZDF. Nicht mehr so präsent, habe ich das Gefühl, tatsächlich wie noch vor einigen Jahren. Vielleicht hat das auch bei dir jetzt so ein bisschen für Schwierigkeiten gesorgt. Ich habe sie jetzt gefühlt auch länger nicht mehr im Fernsehen gesehen. Sie ist aber aktuell Leiterin der Sportstudio-Reportage beim ZDF, das kann ich noch sagen. Und dementsprechend da auf jeden Fall immer noch in Lohn und Brot in Mainz. Genau. Also gräm dich nicht, Benny. Das kann jedem und den Allerbesten, und du bist ja nun mal das Beispiel dafür, auch mal passieren. Manchmal steht man einfach auf dem Schlauch und es kommen wieder bessere Zeiten, was das skandalöse Quiz angeht. Da bin ich mir 100%
sicher. Ich werde heute schlecht schlafen und das auch noch in der Zeitumstellungsnacht.
Ja, das tut mir leid. Da fühle ich mich ein bisschen mitverantwortlich.
Nein. Du hast dir nichts vorzuwerfen. Aber boah, meine Güte, ey, das ist so ausgerechnet jetzt in dem Fall so ein Fall.
Ach Gott, komm, es wird wieder besser. Alles klar, so komm, dann machen wir einen Strich drunter unter diese Folge und unter das skandalöse Quiz. Und
ist die Reiterin denn Isabel Wert wenigstens?
Die Reiterin, ach ja, das sollten wir noch aufklären, genau. Die Reiterin ist Isabel Wert. Ja,
immerhin
und,
das.
Jetzt wirst du dich wahrscheinlich noch mal ärgern. Die Kanutin ist Birgit Fischer.
Oh Gott!
Ja, das habe ich befürchtet, dass da noch mal die Hand an den Kopf geht.
Meine Güte, ey.
Ich kann auch noch sagen, dass Rainer Klimke ebenso viele Goldmedaillen wie Christine Otto gewonnen hat, der Dressurreiter. Der hat auch noch 2 bronzene Medaillen, die Christine Otto nicht hat bei Olympischen Spielen, steht deswegen noch vor ihr in dieser Liste der erfolgreichsten Sommer-Olympioniken. Entschuldigung. Aber das wollte ich jetzt nicht auch noch mit aufdröseln. Deswegen, es gibt 2 Athletinnen, die mehr Goldmedaillen gewonnen haben aus Deutschland. Das sind eben Birgit Fischer mit 8 Goldmedaillen, insgesamt 12 olympischen Medaillen, und Isabel Wert mit 7 goldenen und insgesamt auch 12 olympischen Medaillen. Tja, Strich drunter, Benny.
Strich drunter, Daniel.
Dann, hören wir uns in 2 Wochen wieder, bleiben im normalen Rhythmus. Und ich verrate jetzt, du fragst mich jetzt normalerweise, aber
ich frag dich jetzt.
Ja, dann ist die Frage, was bringe ich mit nächste Woche? Und der Hinweis, den ich habe, ist der kuriose Umstand, dass ich heute eine Lieferung im Briefkasten hatte, mit der ich selber nie gerechnet habe, dass ich sie jemals in Auftrag geben würde. Denn heute ist bei mir im Briefkasten gelandet die Vereinschronik des FC Schalke 04. Und das ist mein Tipp für die kommende Folge.
Alles klar, das ist ein sehr guter Tipp, aber schon ein sehr konkreter Tipp. Da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Ich würde jetzt mal kurz abmoderieren, wenn du nichts dagegen hast. Also nochmal ein großes, großes Dankeschön an Frau Dr. Eva Bundhoff von der NADA für das spannende Interview heute. Dann sollten Sie es jemals hören, in aller Form bitte ich Birgit Fischer und Christine Holter um Entschuldigung. dass ich sie heute so sträflich vergessen habe. Ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit der Folge und mit dem skandalösen Quiz. Ich bin gehe fest davon aus, dass die allermeisten es deutlich vor mir, ich habe ja gar nicht ins Ziel gekommen, erraten konnten und damit beweisen konnten, dass es nicht zu schwer war und dass es eigentlich machbar war. Schreibt uns da gerne, damit Daniel da auch noch die Bestätigung kriegt, dass das alles schon in Ordnung war. Und ansonsten schreibt uns ja auch gerne weiterhin Themenvorschläge, Lob, Anregungen, Kritik an schattenseiten.podcast@gmail.com per Mail oder gerne auch bei Instagram. Wir werden zwar nicht irgendwie darum bitten, wir werden jetzt nicht 3 Jahre weg sein, um dann ein Comeback zu starten, wenn wir 9 Millionen Instagram-Follower haben, wie das, Stefan Raab macht. So weit wird es bei uns nicht gehen. Wir bleiben euch weiterhin erstmal im 2-Wochen-Takt erhalten, freuen uns aber natürlich trotzdem, wenn der eine oder andere Follower, die eine oder andere Followerin dazukommen. Wie gesagt, also vielen, vielen Dank auch heute wieder fürs Zuhören und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Thank you.